Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute von Sideline Sports. Das ist die leistungsfähigste Sportsoftware für Trainer, Vereine und Verbände, mit der du deine komplette Trainingsplanung, deine Trainingsüberwachung und Organisation machen kannst oder auch deine Videoanalyse. Du kannst aber auch Playbooks erstellen, halt einfach dein komplettes Team managen. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Mein heutiger Interviewpartner ist André Vogt. Der war ein kleines bisschen erkältet. Ich bin dafür mit dem ICE von Berlin nach Wolfsburg gefahren und André Vogt hat ziemlich tief einblicken lassen in sein Leben, so tief wie bisher noch nie. Und ja, freut euch auf fette 80 Minuten Interview. Viel Spaß dabei und los geht's. So, ich bin jetzt in Wolfsburg und bei mir ist André Vogt, genannt Dre. Wir kennen uns ja aus den Finals 2011 Miami gegen Dallas, lange Zeit her in den USA, da haben wir uns kennengelernt. Hi Dre.
Hallo Marc, ja, ist echt schon sechs Jahre, sind's fast, ja, ist Wahnsinn, ja, fast 7 Jahre, ja.
War eine super schöne Zeit. Dre ist auch einer von denen, wir sehen uns nicht allzu oft, aber ein Mensch, wo ich sehr froh bin, dass ich dem begegnet bin, weil ich ihn sehr zu schätzen weiß. Dre macht vor allen Dingen eins, seinen Beruf und seinen Job aus voller Leidenschaft, hat natürlich mit dem Sport zu tun. Du bist unter anderem Chefredakteur von der Five. Die Five selber ist für mich das beste Basketballmagazin Deutschlands und das sage ich nicht nur, weil wir uns kennen, sondern das sage ich, weil es das ist, was ich seit Jahren abonniert habe und tatsächlich das einzige im Bereich Zeitungen, Journal, Magazin, was auch immer, was ich überhaupt noch lese. Ansonsten habe ich mich davon arg getrennt, aber erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie bist du zum Sport gekommen? Wie hat sich deine berufliche Geschichte entwickelt und was hat es natürlich alles mit dem Sport zu tun?
Wow, erstmal muss ich mal ein bisschen weniger rot werden, glaube ich, jetzt nach all der Lobhudelei hier. Ach, zum Sport gekommen bin ich halt extrem früh. Also eigentlich auch witzig, weil ich war nie das sportlichste Kind, glaube ich, weil relativ früh, relativ lang und so ein bisschen steif. Ich weiß noch, ich bin in Wolfsburg aufgewachsen in Westhagen. Das ist so, ja, klar, man kann sagen, das ist eine Plattenbausiedlung. Klar haben wir viel draußen noch gespielt. Das war ja dann alles so, ich bin 73 geboren. Das war so dann Anfang der 80er, oder Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich weiß, dass immer meine Eltern, meine Männer, mir die Tageszeitung, die hat man damals ja noch gelesen, unter die Nase gehalten haben, gesagt haben, hier, der Eisenbahner Sportverein, der sucht halt junge Fußballer, ob ich da nicht Bock hätte, mal hinzugehen. Und irgendwie, ja, hatte ich schon Bock. Also ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich muss unbedingt Profifußballer werden zu dem Zeitpunkt. Und hatte auch mit Fußball jetzt nicht viel zu tun. Aber das war irgendwie das Ding, was wir jeder auch so ein bisschen mal draußen gespielt hatten im Hof. Und bin einfach da hingegangen. Aber ich weiß noch, wie dann damals der Trainer direkt irgendwie meinte, ja gut, du bist so, Zitat wirklich, du bist so biegsam wie eine Eisenbahnschiene. Also das hat sich durchgezogen. Also das wirklich der ESV, wie er dann hieß, der hat viel mit Eisenbahn zu tun gehabt. Dann dementsprechend bin ich dann ins Tor gestellt worden. Klar, weil war lang und ein bisschen springen konnte, glaube ich, damals auch schon. Und hab dann aber, ja, irgendwie auch so Spaß dran gefunden. Das war irgendwie schön. Also ich weiß damals, meine Eltern mir irgendwie Scheiße gebaut haben zu Hause, mein Bruder und ich. Die schlimmste Strafe war, du darfst ja nicht zum Training gehen heute. Hab mich echt dann reingehauen, auch gelernt mit den Füßen irgendwie ein bisschen mit dem Ball was anfangen zu können und bin dann über die Jahre einfach auch dann ja so rausgewandert, immer weiter nach vorne irgendwie, also dann über Libero, was es damals noch gab, und dann im Mittelfeld nochmal gespielt, dann nochmal Stürmer und dann ging es wieder zurück, auch dann nach dem Vereinswechsel mal und hab damals irgendwie auch so ein bisschen angefangen, auch dann Sport im Fernsehen zu gucken. Das war ja noch so eine Zeit, wo am Wochenende halt super viel Sport halt lief, ne? Klar, viel Fußball, logisch, das hat sich ja nicht geändert in den letzten 30 Jahren, aber ich weiß nur, sonntags, wenn dann Sportreportage so lief, da habe ich mir alles angeschaut, ob es nur, was ich Springreit hier, Derby irgendwie in Hamburg war und diesen abgefahrenen Hindernis so drüber springen oder Ski im Winter. Ich habe das halt alles gesehen, wenn ich selber irgendwie im Winter in der Halle natürlich Fußball gespielt habe oder selber halt gekickt habe im Sommer oder man halt selber vor der Tür gekickt hat. Ich weiß, wir hatten bei uns vor der Tür, ich glaube, das kann man heutzutage Kindern gar nicht mehr erzählen. Wir hatten halt eine Sandkiste und daneben standen zwei so Betonbänke. Und das waren halt die Tore so. Also da haben wir mit Tennisball haben wir Fußball gespielt, quasi auf diese beiden Bänke, die nebeneinander standen, total kaputt. Und wir haben damals einen Sport selber erfunden, Stangenball. Also ich muss vorstellen, da wo ich gewohnt habe, da gab es immer so kleine Plätze, da konntest du halt deine Wäsche aufhängen. Wäscheleine spannen. So, und dann war es immer so, dass du hattest halt vier von diesen Stangen, das sahen aus wie Tore. So, da waren nur so Haken oben dran, wo du die Leine halt festmachen konntest. Und die Regel war immer die, man hat zu zweit gespielt, also einer stand ganz links in dem Tor quasi, ganz rechts. Und dann waren dann zwei Stangen in der Mitte und du musstest den Ball immer, du konntest den Ball direkt ins Tor werfen wollen, wenn du es wolltest. Das hätte schwierig war auf die Entfernung, das war relativ weit. Oder du konntest den Ball halt über das erste mittlere Tor wegwerfen gegen die Latte vom zweiten Tor und dann prallte der Ball ja zurück und dann konntest du schießen auch, was natürlich im Endeffekt dann gewinnbringender war. Und das haben wir halt stundenlang gespielt. Dann bist du halt meist die Nachbarn dann sich beschwert haben, gerade in der Mittagspause, wollen wir denn da so ein Radau machen. Naja, und das habe ich halt, Fußball habe ich durchgezogen, auch alle anderen Sportarten probiert. Ich weiß, meine Oma und Opa, die hatten, wo meine Eltern jetzt gerade wohnen und ich jetzt auch gerade übergangsweise wohne, wir hatten halt so ein Tor, wo du halt, dass die nicht jeder auf dem Hof wendet, weil das ist bei vielen älteren Leuten natürlich Katastrophe, wenn das Leute machen. Und da mein Bruder und ich oft halt dann mit so einem Softball-Tennis rüber gespielt halt, ne? Das haben wir andauernd im Zimmer brechen gemacht. Federball, wie es damals ja noch hieß, gemacht ohne Ende. Und im Winter, weil es noch ging, ne, Eislauf und Schlittschuh, Eishockey auch viel gespielt. So. Naja, und dann Fußball kam es dann auch ein Punkt, wo es ein bisschen, das wurde für mich jetzt nie wirklich richtig ernst, im Sinne von, dass ich dachte, ich mache daraus irgendwie eine Karriere, aber schon so, da sind Auswahltrainer, die gucken jetzt mal zu und so. Und dann haben wir uns da Jungs, die in Auswahl gespielt haben, irgendwie wollte ich da auch immer rein. Hat dann aber nie funktioniert und dann habe ich mir echt einmal im Jahr zweimal den Arm gebrochen. Also wirklich innerhalb von so, also gebrochen, ausgeheilt, nochmal gebrochen. Und weil ich da auch in so einer relativ ambitionierten Mannschaft gespielt habe, habe ich echt so den Anschluss verloren in der Zeit. So, weil damals war ja auch nicht so nach dem Motto, ja, dann machst du jetzt Reha oder fährst ein bisschen Rad, sondern es war halt, jetzt bleibst du erstmal zu Hause 8 Wochen, halt, und machst erstmal nichts. Naja, und dementsprechend war ich total raus und hatte auch einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil ich auch nicht mehr so mithalten konnte. Und dann kamen so 2 Jahre, wo ich gar nichts gemacht habe sportlich. Das war echt schade im Nachhinein, weil das war so die Zeit nach der C-Jugendzeit war das damals. Also sowas dann, glaube ich, mit 12, 13, glaube ich, habe ich dann, die beiden Jahre habe ich echt total verloren. Ich habe mir Computer gespielt. Das mache ich heute auch noch, aber damals habe ich halt auch nichts anderes gemacht. Und dann kam halt so Basketball in mein Leben. Also das war schon mal da, sag ich mal, weil ich hatte zweimal die Chance, quasi vom Fußball wegzugehen. Einmal in der Schule hatten wir mal so Tennis gespielt in der Halle und dann meinte ich schon so, ja, der kann das richtig gut, ihr Sohn, soll der nicht vielleicht mal zum Tennis gehen? Der spielt ja nicht so viel. Das war ja noch lange vor Boris Becker und so. Nicht, dass ich der Boris Becker gewesen wäre, das nicht, aber das war ja so ein Sport, der überhaupt gar nicht auf dem Radar war, weil man dachte, da spielen nur die Reichen und so. Naja, und dann haben wir einmal auch Basketball gespielt. So. Und das war natürlich dann in der Grundschule so, ja, ich kannte keinen, der Basketball gespielt hat. Ich konnte das irgendwie ganz gut, weil ich auch Kopf größer war als alle anderen. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund war zu der Zeit. Naja, und dann aber kam Basketball zurück. Und dann bin ich ans Gymnasium gekommen. In der 7. Klasse war das damals hier in Niedersachsen, weil da hatte man noch so eine Orientierungsstufe dazwischen. Und Klassiker eigentlich. Der Erdkundelehrer von mir dann, der hatte die Basketball AG gemacht, weil er vom VfL Wolfsburg hier von der Basketball-Sparte der Spartenleiter war. Und der hat natürlich sich immer angeguckt, was werden für Leute eingeschult, wer von denen ist vielleicht auch schon über 1,90. Na, da war ich noch nicht ganz, aber ich war sicherlich 1,88 oder so. Und hat dann gefragt, sag mal, hier, willst du nicht mehr Basketball spielen? Und ich so, ja, mein Gott, na gut, gehe ich dann mal hin zu der AG. Das war dann auch relativ schnell, relativ gut, hat auch Spaß gemacht. Und dann kam halt auch schon der Spruch vom Lehrer, ja, wenn du nächstes Jahr nicht beim VfL spielst, dann kriegst du eine 5 in Erdkunde, egal was du machst. Gut, das war dann vielleicht nicht unbedingt der ganz ausschlaggebende Faktor, aber hat dann im Endeffekt auch dann so ein bisschen den letzten Push gegeben. Und dann war es ganz witzig, weil ich glaube, es gab in ganz Wolfsburg nicht einen einzigen Basketballplatz, außer direkt bei mir vor der Haustür. So. Also direkt vor der Haustür im Fahrrad, 2 Minuten. Und da habe ich auch nie einer Basketball gespielt. Es war eigentlich ein Tartanplatz mit so einem Tennisfeld drauf und 2 Körben. Gut, Tennis, wie gesagt, das war damals was für Reiche. Da gab es in Problem Stadtteil Westhagen dann auch niemanden, der das gespielt hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, weil das kannte ich ja noch aus dem Fußball. Wenn du da jetzt hingehst zum Basketball, du hast jetzt 2 Jahre keinen Sport gemacht. Und klar, für die Schule hat es vielleicht ein bisschen gereicht, dass es halbwegs gut aussah. Aber ich wollte mich einfach nicht blamieren und da hingehen und denken, Gott, höre ich noch einem halben Jahr wieder auf oder so. Und da habe ich mich halt diesen ganzen Sommer dann, nach dem Schuljahr, halt auf den Platz gestellt und habe da halt gespielt, so. Und in der Regel halt alleine. Irgendwann kamen mal dann ab und zu mal Leute aus dem Verein auch, die ich dann später auch natürlich besser kannte. Aber das war halt dann auch alles vor dem großen Boom. Das war so 87, 88. Und fand's halt geil. Ich fand's geil, dass ich da alleine mit dem Ball einfach stundenlang da zugebracht habe. Und es wurde mir auch nicht langweilig, ne? Auch wenn ich damals natürlich nur die Sachen gemacht habe, die ich dann aus der Schule kannte, so Korbleger rechts, Korbleger links. So an Dunking war da gar nicht zu denken, da wusste ich gar nicht, was das ist im Endeffekt. Und dann begann halt dann die Saison, oder das Training ging halt los. Und das war halt witzig, weil irgendwie, ist ja nicht so wie heute, wo wahrscheinlich, wenn man dann heute im Basketballteam Jugend spielt, kommen jedes Jahr neue Leute dabei und was ich, die größeren Teams, hast du der erste, zweite, dritte Mannschaft, man muss ja wieder hochspielen oder so. Ich kam da direkt zu der einzigen B-Jugend, die wir da hatten. Das waren alles Jungs, die schon jahrelang gespielt haben. Aber, und war auch vielleicht relativ schwer reinzukommen, irgendwie hat es aber direkt funktioniert, weil ich es auch eigentlich ganz gut konnte. Aber es war halt auch eine ganz andere Welt, sag ich mal, im Vergleich zum Fußball. Ich weiß nicht, mein allererstes Spiel habe ich in Ilsitte gemacht. Da werde ich mich daran erinnert, wenn ich irgendwie von A2 fahre, das liegt zwischen Hannover und Wolfsburg. Ich weiß, wir uns getroffen haben hier in Wolfsburg und ich kannte aus dem Fußball, ja, man kriegt alles gestellt. Ne? Stutzen, Shorts, Trikot, alles, Trainingsanzug, weil es ja auch die entsprechenden Sponsoren gab. Na, dann kam ich da hin und dann wird zum Spiel gefahren. Da waren wir auch nur 7, 8 Leute oder so und dann haben wir Trikots bekommen, aber keine Shorts und ich hab keine Hose dabei, kriegen wir keine Hosen. So, nein, wie kommst du denn darauf? Trikots waren auch mega alt, so, die waren so, mit so, die Eltern werden sie in so ganz dünne Schulter, hier, wie heißt das denn? Also, das ist ärmellos, was für die Schulter geht einfach, ne? Also ganz, wirklich war so fingerdünn war das, also richtig aus den 70ern. Naja, stand auch noch Fleischhauer drauf, weil das so die Werbung war damals. Und dann hat mir aber so ein Kollege, Friedhof, damals die Shorts geliehen, aber die waren wirklich so John Stockton Shorts, so, das, da hat man viel gesehen, sag ich. Naja, und dann habe ich da gespielt und das war halt geil. Und dann war ich auch hooked. Und das war dann auch immer so ein bisschen mehr als nur Sport, fand ich. Also klar, zum einen, weil es viele von meinen Freunden dann da auch dann gespielt haben, die Freunde wurden. Und das war natürlich auch immer was anderes. So. Also, ich sag, mein Vater, er hat mich nie gedrängt, jetzt nicht Basketball zu spielen oder so, weil er konnte damit halt überhaupt gar nichts anfangen. Also klar, es war ein Sport, sicherlich. Der wusste auch, der Ball muss von oben da reingeworfen werden. Aber hat er natürlich gar keine Ahnung, was das. Also die Regeln beinhalten irgendwas in der Richtung. Ich kannte jetzt in der Schule bei mir, auch im Gymnasium dann, da gab es dann, glaube ich, dann 2, 3 Jungs, die Basketball gespielt haben. Aber das war wirklich was komplett so Eigenes, was man gemacht hat. Und dann kam natürlich hinzu, dass dann so ja, Anfang der 90er dann, klar, dass ein bisschen dieser Boom kam, aber vor allem auch diese Kultur, also Hip-Hop. Ich war jetzt nicht der große Hip-Hopper, muss ich auch zusagen, aber das war schon cool, wenn man dann ein, 2 Jahre später, nachdem ich angefangen hatte, dann im Sommer, da war dann der ganze Verein auf dem Freiplatz, man hat da seinen Ghetto Blaster dabei gehabt, da lief dann coole Mucke, man hat sich da oben im Kiosk Wassereis geholt für 10 Pfennig. Das war einfach eine mega schöne Zeit, weil es war einfach auch so, ja, einfach so ein Community-Ding, weil ich glaube, man sucht ja als Jugendlicher auch so ein bisschen so seine Gruppe, wo man.
Zugehörigkeit.
Genau, wo man halt sich so auch geborgen fühlt und denkt, so, das ist meins. Und das war damals auch wirklich Basketball. Und auch da haben wir halt den ganzen Sommer da verbracht und dann wurde es für mich auch relativ ernst. Also ich bin dann im zweiten Jahr quasi mich gespielt habe, im dritten Jahr. Also im zweiten Jahr war es, haben wir gezockt und da wurde ich auch mal besser, da wurde es auch ein bisschen ernst im Sinne von, dass dann auch mal die Auswahltrainer mal geguckt haben.
Da wusstest du dann auch, was ein Dunking ist?
Das wusste ich dann auch, konnte ich dann auch schon, ja. Und dann wollte ich ja auch unbedingt in die USA, also im Highschool-Jahr dazu absolvieren und aber auch im Basketball zu spielen. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Die Schule war mir relativ egal eigentlich. Das hat dann auch funktioniert. Kurz bevor ich übergegangen bin, wurde ich dann auch zum ersten Mal zur Auswahl eingeladen. Habe mich dann aber leider verletzt kurz vorher, dass ich da nie gespielt habe. Und dann in den USA war natürlich auch noch ein ganz anderes Verständnis für Sport natürlich da auf einmal. Ne? Weil klar, wenn wir so Schulturniere da in Wolfsburg gespielt haben, hat das eigentlich niemand interessiert. Außer wir haben gegen die IGS gespielt, die war quasi gegenüber der Straße, gegen Idioten-Gesamtschule, wenn wir da gespielt haben in so einem Jahr. Es gab einem Jahr immer so ein großes Turnier, da war das schon relativ wichtig für alle. Ja, aber in den USA war es halt krass. Ich war in Mississippi, also ganz im Süden, ganz klein, ganz rückständig. Alles Trump-Wähler, das sehe ich immer noch auf Facebook. Hatte in der Highschool gespielt, wo wir, also Highschool ist ja 9., 10., 11., 12. Klasse. Und wir hatten, diese 4 Jahrgänge hatten zusammen 100 Schüler. Also das heißt, es war mega klein. Wir hatten auch noch dann Junior High und Grundschule, waren auch alles im gleichen Gebäude. Aber es war natürlich eine krasse kleine Community. Jeder kannte jeden. Jeder wusste, dass da halt der Deutsche da kommt, der soll ganz gut Basketball spielen. Weil das Hunter war, was ich später erst gemerkt habe, dass der Area Rep von der Organisation, mit der ich drüben war, mit YFU, der war früher Trainer an der Schule. Und er hat eigentlich seit 10 Jahren hat er da immer Austauschschüler geholt, weil du kannst hier so ein bisschen auch dann aussuchen aus Katalogen, die halt groß in einem Basketball spielen, weil die wussten, in der kleinen Ort, Jumpertown hieß das, haben wir nicht viele lange Spieler, also gucken wir, dass wir die von außerhalb holen. Also war ich eigentlich ziemlich krass, dass er so missbraucht hat in dem Sinne, aber in meinem Fall hat es ja funktioniert. Ich war aber zwar nicht so 1,94 würde ich schätzen, war auch der längste bei uns in der Mannschaft und habe direkt spielen können. Und das war natürlich Wahnsinn, weil auf einmal warst du da so angesehen halt auch. Ne? Ich meine, klar, in Deutschland 1,94, picklich im Gesicht, da waren wir natürlich so ein bisschen außerhalb des Sports, ein bisschen immer so der Außenseiter, sag ich mal. Und da war man halt so, war jetzt auch kein Star, würde ich nicht sagen, aber man wusste, alle kannten mich halt, ne? Egal, wo ich da hingegangen bin, dann hat immer über Basketball mit mir geredet. Und das war natürlich auch was Krasses, wenn man dann abends zum Spiel gekommen ist. Und gerade dann im Winter, ja, die Halle, Licht war dann schon an. Bei unseren Spielen zu Hause waren so ja 400-500 Zuschauer. Das kann ich natürlich aus Wolfsburg gar nicht. Ich meine, wenn ich hier fast in Jugendoberliga so gespielt oder Bezirksoberliga gespielt habe, waren da wie 4 Leute, dann war alles Eltern halt. Ne? Und das war krass. Und das war ein krasses Jahr. Und da habe ich auch echt so gemerkt, so, okay, Basketball, das fällt auch ein bisschen mehr als nur so ein bisschen Zeitvertreib. Und ich war auch echt gut, muss man dann im Nachhinein auch sagen. Und ich dachte wirklich, ey, vielleicht geht da wirklich was, man ein bisschen damit Karriere machen kann. Allerdings hätte ich, man hat nicht immer geträumt, so auch mal von Bundesliga oder so. Allerdings war auch schon ein bisschen klar, gut, mit meiner Größe und ich spiele als Center, habe das ganze Jahr da halt gespielt. Da muss schon ein krasser Wachstumsschub kommen und war mir auch nicht wirklich klar, wo der herkommen sollte dann noch. Aber danach bin ich zurück nach Deutschland. Und das hat dann auch geklappt, ne? Mit der zweiten Bundesliga zumindest. Wo ich 3 Jahre gespielt habe, dann an die Uni. Also 3 Jahre Bundesliga hatte ich nie wirklich überragend gut. Das ein Jahr mal gestartet. Das war für mich selber auch ein schöner, ich will nicht sagen Abschluss, aber mir war nicht klar, sobald ich dann studieren gehe, dann ist es, kann ich nicht mehr die ganze Zeit da reinstecken, die ich vielleicht bräuchte, um das maximal rauszuholen, um dann das letzte Jahr zu starten, auch wenn es ein Jahr war, wo wir am Ende abgestiegen sind. Aber zu zeigen, dass man in der zweiten Liga dann wieder seine 10 Punkte macht und einfach auch mithalten kann, das war schon cool. Und auf mich auch so ein bisschen die Belohnung für die ganze Arbeit, weil ich habe natürlich echt monothematisch gelebt, die Jahre zuvor. Also spätestens als der Susa wieder kam, da war wirklich nur Basketball, Basketball, Basketball. Ja, ich bin, also ich habe montags, mittwochs haben wir erste Herrentraining gehabt. Ich bin dienstags meistens noch zur A-Jugend, als ich noch A-Jugend gespielt habe, da trainiert. Und wenn nicht, bin ich irgendwo anders in die Halle gegangen. Ich stand eigentlich meistens 6 Tage die Woche in der Halle irgendwo rum. Und ich habe mich auch nie gestört, habe nie gedacht, ich muss da jetzt hin. Also das war wirklich was, wo wann immer der Ball durch den Korb geflogen ist, war es mir so ein kleines Glücksmoment. So, und man hat sich auch total krass darüber definiert. Ich habe letzte Woche mit alten Spielerkollegen von mir unterhalten, der auch früher aufhören musste, glaube ich, dann mit einer Verletzung. Der auch meinte, ey, ich dachte, ich hätte abgeschlossen mit der ganzen Geschichte, aber wie hätte ich Bock, wieder zu spielen? Und ich meinte, ey, es ist ja auch gar kein Wunder. Ich meine, wir haben uns so krass darüber definiert. Es war gerade diese Zeit, wo man, ich meine, ich bin viel mehr auch zum Training gefahren, die zweite Liga. Man hat nur Basketball sich unterhalten. Das war auch, selbst wenn man wie mal, keine Ahnung, damals im Café saß, hat man damit Salzstreuern irgendwie, ne, irgendwas erklärt, wie man was auflöst im Pick and Roll oder so. Und klar, man spricht immer davon, dass wir junge Spieler so Opfer bringen müssen. Ich habe das nie so empfunden zu dem Zeitpunkt. Aber man hat natürlich schon Opfer gebracht. Es war nicht so, dass man bei den Partys großartig dabei war zu Beginn. Irgendwann war es mir auch egal, dann später. Aber es war immer nur Basketball, Basketball, Basketball. Und war vielleicht auch die schönste Zeit, würde ich sagen. Also nicht meines Lebens, würde ich nicht sagen, weil irgendwann kommen andere Sachen natürlich mehr in Fokus, gerade jetzt mit Kind und Frau und Haus. Aber in meiner aktiven Zeit war das die geilste Zeit, weil ich einfach alles, was ich gemacht habe in meinem Leben. Und es war jetzt lange nicht so, wie es vielleicht heute ist auf dem Level, dass man sich top ernährt und dass man top betreut wird, Krafttraining und so. Man hat sich alles ein bisschen selber zurechtlegt, wie es halt funktioniert, aber einfach dieses, ey, die ganze Woche so, also richtig diese 2 Stunden Training war immer krass auf hohem Niveau. Sicherlich für mich auch am obersten Leistungslimit irgendwie, aber halt, ne, dahin zu gehen, einfach nach Hause zu fahren, das war ja immer noch eine Dreiviertelstunde nochmal Weg nach Hause jeweils. Zu wissen, Alter, das war einfach geil. Du hast deine Leistung gebracht, du bist irgendwie ein Stück vorwärts gekommen. Man war einfach happy. Und dann war Samstag immer dieses Spiel oder Sonntag. Wir sind ja stellenweise auch da bis nach Bonn oder sowas gefahren zu den Spielen. Dann sind dann 1000 Leute da. Das ist einfach das, wofür ich diese ersten Ja, vielleicht nicht die ersten 20 Jahre meines Lebens, aber schon so, sag mal, ab nachdem ich halt zum Basketball kam, seitdem habe ich dafür halt gelebt. So. Und das habe ich danach so auch nicht mehr gehabt. Es gab dann auch gute Zeiten im Basketball, klar, ich habe dann in der Uni Regionalliga gespielt, es hat Spaß gemacht natürlich. Aber das war so der Höhepunkt damals. Ich weiß, ich habe einmal, das werde ich nie vergessen, ich habe damals in dem Jahr, wo ich gestartet bin, habe ich nebenbei eine Ausbildung gemacht gehabt bei Volkswagen als Industriekaufmann. Und die war aber dann vorbei vor diesem letzten Jahr, wo ich wusste, ich bin hier. Weil ich wollte mich halt freistellen lassen von VW, um dann an der Sportschule noch zu studieren. Mhm. Und dann dachte ich mir so, gut, die war damals für Volkswagen, wenn du als Auszubildender fertig bist, kommst du immer erstmal in die Produktion. Und dann nach einem halben Jahr kannst du dich wegbewerben in eine Fahrabteilung. Und dann je nachdem, wie gut du ausgelernt hast, geht das schneller oder wenn nicht, bleibst du halt da. Also wusste ich, okay, ein halbes Jahr muss ich auf jeden Fall ans Band. Und ich wusste, das liegt genau in der Saison. Also war mir eigentlich klar, okay, ich kann wahrscheinlich nicht halb professionell Basketball spielen, weil ich einfach ein Schichtsystem haben werde und ich kann sicherlich dann im Monat eine Woche lang halt dann nicht trainieren. Und so war es eigentlich auch. Also ich war in der Lackiererei, hatte ein ganz angenehmes Schichtmodell eigentlich, weil wir haben nicht wie alle anderen, das waren dann sechs Stunden sonst was, sondern mit 7:30 gearbeitet. Sprich, wir hatten immer Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht frei. Problem war halt nur, Spätschicht konnte ich halt nicht trainieren. Weil das war halt immer dann, ich glaube, ich musste wir haben um 2 angefangen und um 3 und dann halt bis 2 bis 10, genau. Und deswegen dachte ich, okay, zweite Liga, ich habe im Jahr vorher Regionalliga nur gespielt. Regionalliga klappt nicht mehr. Eigentlich wollte ich dann meine alte Liebe Fußball nochmal auffrischen, wollte ein bisschen, keine Ahnung, hier sonst wo in der unteren Liga spielen, ein bisschen hier bei den Wolfsburgern in der Oberliga, Basketball. Und dann hatte ich aber die Chance, doch bei der zweiten Liga zu spielen. Und das war dann krass stellenweise. Ich bin dann erst zum Training, dann zur Nachtschicht. Ich habe dann, wenn ich Spätschicht hatte, musste ich morgens trainieren alleine mit dem Trainer, was auch kein Spaß war. Und dann halt zur Arbeit. Und das eine Wochenende war jetzt witzig, dann hatte ich Nachtschicht. Und wir haben samstags in Salzkotten gespielt. War damals X-Risse, glaube ich, noch gespielt hieß er. Also ehemaliger Bundesligaspieler, geiler Typ, geiler Werfer. Und er hat mich aber komplett lang gemacht. Also ich kam ja da quasi morgens um 7 von der Arbeit. Haben wir 3-4 Stunden gepennt, dann sind wir losgefahren zum Spiel. Und dann, dementsprechend habe ich dann auch gespielt. Und damals in Wolfenbüttel finanziell nicht so gut ging, haben wir sonntags ein Spiel gemacht gegen SG Braunschweig. Damals Bundesligist. Und, bei uns zu Hause ein bisschen Geld zu verdienen. Und da habe ich dann 25 Punkte gemacht gegen Bundesligaspieler, ja. Und das werde ich ja in meinem Leben nicht vergessen, weil ich dachte, okay, das war halt dieses, ich glaube, noch andere Spiele gehabt, wo man halt viele Punkte macht in der zweiten Liga, aber das war das eine Spiel, wo ich dachte, krass, so besser wird's halt nicht mehr. Das jetzt hier gegen Scooter Barry damals da, also der andere Sohn von Rick Barry, hast du so einen Stepback-Dreier getroffen, du hast Robert Wintermantel ein paar Mal hergespielt, du hast einen krassen Leger gemacht hier über einen 2,12 Meter Center, Sean Chiano, okay, das war's jetzt, das wird einfach nicht mehr besser, so. Da war auch Flow, da war auch alles, da lief alles in Zeitlupe ab. Natürlich gibt es da keine Videos von und nichts, alles scheiße, aber das war so der Höhepunkt. Und wie gesagt, es war die geilste Zeit, weil man einfach all das, wofür man so gearbeitet hat, hat man die Früchte gesehen einfach.
Ist es dann auch ganz viel Leidenschaft, die dabei sein muss, wenn du dann halt Nächte durchmachst, um das im Endeffekt alles durchzustehen? Also das Thema Leidenschaft, wie würdest du es bewerten?
Ich glaube, es ist super wichtig. Ich meine, man hört es ja im Basketball oft so, auch gerade jetzt jobmäßig habe ich auch viel mit der NBA zu tun, dass dann so Spieler gibt, gerade so lange Spieler, wo man immer hört, nein, er liebt den Basketball halt nicht. Er spielt den Basketball, weil er weiß, er ist 2,13 groß, er kann halbwegs gerade auslaufen und weiß, es sind Millionen, die er damit verdienen kann. Und natürlich das Umfeld einen dann auch reinpusht. Aber ich glaube in der Regel, das geht sicherlich dann auch oftmals dann bis in die NBA, bis es auch Geld gibt. Aber an einem gewissen Punkt, glaube ich, streikt dann einfach irgendwas, ob es dann der Körper ist oder der Kopf. Aber wenn du halt nicht Bock darauf hast und wirklich das willst, dann klar holst du auch nie das Optimale aus deiner Leistung raus. Und ich glaube auch, wenn man, und Dirk Witz sagt das ja auch oft, und sagt ja, wenn ich immer mal sehe, dass es keinen Spaß mehr macht, sondern es ist halt eine Arbeit, dann höre ich halt auf. Ne? Ich glaube, das ist auch ein gesunder Weg, das Ganze zu sehen. Also weil wenn du die Leidenschaft nicht hast, wie willst du dann auch dann mal so loslassen können, wie du es halt brauchst, um wirklich dann auch die Leistung zu bringen? Also damals, sicherlich gab es auch für mich Sachen in der Zeit, wo ich in der zweiten Liga gespielt habe, die einen privat bedrückt haben oder auch private Glücksmomente, die man bekommen hat. Aber am Ende des Tages konnte nichts halt, bis heute kann nichts halt diese Sache ersetzen, die ich da gefühlt habe, wenn es halt im Sport funktioniert hat. Und ich finde, Leidenschaft ist generell im Leben eine ganz wichtige Sache. Also ich finde immer Leute, die sich nicht begeistern können, egal ob es für Sport ist oder für andere Geschichten, und auch gesund begeistern können, das ist nicht irgendwie fanatisch. Ich finde, denen fehlt einfach was in ihrem Leben. Also wenn ich zum Beispiel ich meinen VfL Wolfsburg in der Bundesliga Fußball spielen sehe, sagen immer viele auch dann, die spielen so scheiße gerade seit 2 Jahren, wieso gehst du überhaupt noch hin oder wie guckst du dir das an? Und dann sage ich immer, ey, ganz ehrlich, das ist, für mich ist natürlich scheiße, wenn jetzt, ne, wenn die verlieren, die spielen kacke, dann ich reg mich nie wirklich drüber auf, dass ich wirklich da Sachen schmeiße oder so, das nicht, aber ich merke, das nimmt mich halt mit, so. Und ich bin auch realist genug, um zu sehen, die spielen halt schlecht und denke nicht, dass wir jetzt mal beschissen werden und so. Aber ich finde diese leidenschaftlichen Tiefen finde ich halt genauso wichtig wie die leidenschaftlichen Höhen. Also wenn man wirklich da ein bisschen der Mannschaft mal durch Pokalsieg oder halt Meisterschaft 2009, das ist halt dann, ich glaube, es ist auch nur so hoch, weil das andere dann auch mal so tief war. Und das finde ich halt wichtig, dass man das beides so in seinem Leben hat. Denn ich denke, das spornt einen auch selber, wenn man selber auch für diese Highs und Lows sorgen kann, zum Beispiel im Sport. Das spornt auch an. Ich meine, warum mache ich denn Sport? Ich meine, klar, jetzt so wenig Sport, wie ich mache, aber das mache ich natürlich vor allem in körperlichen Gründen. Aber zum Beispiel eine Sache, wo ich mir diese Highs und die Lows jetzt hole momentan, ist halt an der Xbox. Das finde ich total banal, ja. Aber ich dieses aus dem Wettbewerb heraus, ne, dieses Gewinnen, dieses und wie Leistung bringen, dieses Besserwerden, das ist halt nicht weg. So, ne? Irgendwann kann man es halt, oder zumindest ich kann es mir jetzt sportlich nicht mehr so holen, weil ich auch merke, klar, würde ich heute noch gerne Basketball spielen, logisch. Ja? Ich meine, ich habe jetzt auch nicht eine Verletzung gehabt, wo es katastrophal wäre, rechts am Knie, also ein Knorpelschaden, wo ich dann, also als ich geopfert habe, konnte ich einfach nicht, ich konnte nicht maximal beschleunigen, ich konnte nicht maximal springen, das habe ich immer direkt gemerkt. Das ist immer so, weil dieser Knorpel schon ein bisschen in der Gleitschiene war am Knie, das hat immer mich gestört. Es gab nicht einen Schmerzen und nichts, aber es war einfach super unangenehm. Und das wollte ich aber auch dann auch nicht mehr. Es hat mir einfach dann, da hatte ich keinen Spaß mehr, da war die Leidenschaft auch weg. Jetzt komme ich nicht mehr in diese Geschwindigkeitsbereiche, wo das passieren würde, das ist auch klar. Ich habe auch noch mal so ein, zwei Mal, damals weiß ich, dass ich Trainer war, dann kam noch mal der Präsident damals in Hürth hier, die dritte steigt ab, kannst du mal aushelfen? Dann habe ich da ausgeholfen. Und das ist dann natürlich auch immer geil gewesen noch. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, okay, dein Kopf sieht das und sagt deinem Körper, mach das. Und dein Körper macht es aber nicht mehr. Und dann ärgerst du dich irgendwann halt immer nur und hast da eigentlich keine Lust mehr drauf. Und deshalb habe ich mit dem Thema eigentlich mittlerweile dann schon irgendwie abgeschlossen. Das nicht heißt, dass es nicht kribbelt, was ich gerne auf den Korb werfe. Jetzt, also wenn unser Haus dann mal fertig ist, sicherlich werde ich mir auch einen Korb in den Garten bauen, um meiner Tochter auch zu zeigen, wie man da richtig wirft. Aber mittlerweile ist die Leidenschaft halt woanders hingewandert. Ist ein bisschen weg vom aktiven eigenen Sport.
Genau, das ist der Punkt. Du hast im Endeffekt ja dann deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und wir waren gerade so bei Ende der 80er, Anfang der 90er. Das heißt, du hast die richtig geile Zeit im Basketball, also so die Anfänge, Magic Johnson, Michael Jordan, haben die dich angespornt?
Ich weiß, damals, als ich angefangen habe, Basketball, dann, da gab es gerade so Kabelfernsehen, da gab es dann so ein paar Sender, die haben dann so, ja, so ein bisschen amerikanische, englische Inhalte gezeigt. Da lief dann auch damals auf Super, NBC Super Channel, lief halt auch NBA. So, ich weiß es immer noch mal mit, also eigentlich war das eine Ausrede, um halt an die Minibar oder an die Bar, in den Barschrank von dem Michael, dem Nachbarn von uns zu gehen, weil die Eltern nicht da waren. Aber wir Basketball gucken, da haben wir so nebenbei so durch Blue Curaçao und so durchprobiert. Boah, was ich heute nie, wo ich heute nicht mit der Kneifzange anfassen, damals fand das geil. Habe ich damals noch gesehen. Lakers gegen Mavs damals. Und Magic Johnson, kleine Name, kannte man irgendwie, auch wenn es ja kein Internet gab und nichts. Aber es war schon ein bisschen mystisch. Aber bei der Dallas spielt halt jemand, wo ich dann nur auf dem Trikot gelesen habe, Schrempf. So. Und natürlich wusste keiner von uns, wer das ist. So, ne? Und der eine meinte so, ja, ich glaube, es ist ein Deutscher. Und da habe ich schon überlegt, so krass, er spielt ein Deutscher in der NBA. Ha. So, weil das, man kannte immer so diese Legenden, also weißt du, man kannte immer irgendjemanden, der jemanden kannte, der mal in den USA war. Ja, und damals VS gab es ja auch schon Videos. Dann gab es einen Kollegen, der hat dann auch mal so ein Video gehabt. So, und dann hat er natürlich erzählt, ja, hier, da gibt es einen, der ist 1,60, der macht Dunking. Ich sag, das ist so Blödsinn. kann ja keiner schaffen. Das war natürlich Spud Webb, der damals ja auch einen Duncan-Contest gewonnen hat. So, und dann diese goldenen Jahre, die danach ja auch anfingen in Deutschland, ja, wo dann auch dann natürlich Basketball, Trendsport war in Deutschland, da war ich ja eigentlich schon voll drin in der Nummer. Das hat mich dann nicht mehr so beeinflusst, aber auch dieses unbekannte, glaube ich, NBA und USA und dann College und da sind 20.000 Zuschauer. Das konnte man sich ja in Deutschland gar nicht vorstellen. Wo war in Deutschland 20.000 Zuschauer außer beim Fußball? Also eine Halle mit 20.000, wie man sieht, das gab es damals gar nicht in Deutschland, Ende der 80er. Also Deutschland hat in Berlin, glaube ich, 6.000 gehabt oder vielleicht Westfalenhalle, da passt, glaube ich, 10 rein oder so. Das war einfach eine ganz andere Welt. Das hat schon fasziniert und war irgendwie auch im Hintergrund immer so mitwabern. Aber ich glaube, als es dann so kam, auch so Jordan, tiefer Jordan, wahnsinnig gut, war absolut krasser Typ. Hat natürlich auch total fasziniert. Hat auch versucht, Sachen nachzumachen. Aber ich will gar nicht sagen, dass mich das so im Endeffekt so mitgerissen hat, weil ich einfach schon vorher angefangen habe. Es war einfach so, was nochmal extra Schub gegeben hat vielleicht. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich irgendwann halt alles darüber wissen wollte. Also damals sitzen wir ja quasi am Bahnhof in Wolfsburg. Da gab es natürlich da hinten, das Salzmann hieß das damals noch, da waren so zwei, drei Zeitschriftenläden hier in Wolfsburg. Die hatten dann auch USA Today, die Tageszeitung von drüben. Die hatten auch so die ersten englischen Sportmagazine, also ich glaube Sports hieß das, Einzeit Sports aus den USA. Und das Witzige war halt, die waren mega teuer, sündhaft teuer. Und dann, ich weiß noch, 17 Mark haben die damals gekostet. Und man hatte ich immer dann so anderthalb Monate hinten dran, dem was wirklich passiert war. Aber es war mir relativ egal, weil man konnte ja jetzt nichts live verfolgen. Und dann habe ich mir damals immer, ich habe mir jeden Monat diese Zeitschriften gekauft. Ich habe jeden Tag stellenweise, das waren 3,50 Mark, glaube ich, die hat USA Today gekauft, wo auch mal klar Artikel drin standen, aber vor allem wegen Boxscores. Eigentlich Wahnsinn, wie überlegt. Erzähl mir heute jemand, der muss 3,50 Mark bezahlen für die Boxscores der vergangenen Nacht. Hab mir das halt immer dann durchgelesen, geguckt und dann natürlich auch gelernt. So, ne, okay, die sind also gut, die sind nicht so gut, ja, die Spieler. Und dann da gab es viele Hintergrundgeschichten auch in diesen Inside-Sports-Geschichten. Und das hat mich dann echt total gehuckt. So. Und das hat dann, glaube ich, auch ein bisschen den Grundlage gelegt für meinen beruflichen Werdegang. Ich meine, klar, als ich noch Fußball gespielt habe, hat man ja stellenweise Turniere gespielt in der Jugend, wo ich dann schon am Rand saß und halt die Spiele, die ich gesehen habe, kommentiert habe, wie ich es halt von Gerd Töpperwien im Fernsehen gesehen habe auf ZDF. Und also da war wahrscheinlich schon eine Affinität da gewesen zu sein. Aber als ich dann angefangen habe, hier alles zu lesen, das war vielleicht auch so ein bisschen der Push, dann das auch selber machen zu wollen, darüber zu schreiben und darüber zu berichten, weil das war auch der Grund, warum ich damals dann nach Köln gegangen bin, an die Sporthochschule.
Das ist ja im Endeffekt wieder, da sind wir wieder bei Leidenschaft, bei Fanatismus, bei der ganzen Geschichte. Das ist natürlich, ja, also ich kann es gut nachvollziehen, wenn man sich in so eine Sachen so reinsteigert und sagt, hey, das will ich jetzt unbedingt machen und das will ich unbedingt schaffen. Aber für zum Beispiel all die jüngeren Zuhörer, es gab zu dem Zeitpunkt damals kein Internet. Wir hatten noch Telefone mit Wählscheiben. Das heißt, diese Informationspolitik, sich die zu besorgen aus einem Land, was wirklich tausende von Kilometern weg ist, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also was gab es noch für Möglichkeiten, außer den Zeitschriften, die du dir geholt hast für teures Geld?
Ja, da gab es nicht viel. Ich meine, klar, man hatte damals Videotext, den gibt es ja immer noch. Da gab es dann auch die Ergebnisse der Nacht davor. Gut, Mitte der 90er wurde es ja dann besser. Ja. Da gab es auch die ersten deutschen Basketball-Zeitschriften. Die hat man natürlich auch dann gelesen. Gerade die Basketball damals, das war also die Zeitschrift, die den deutschen Basketball gebildet hat, die war halt sehr gut, sehr wichtig. Naja, und sonst hat man halt irgendwann angefangen, dann auch im Fernsehen Sachen sehen zu können. Ja, das war, sagt, die goldene Zeit der 90er, lief dann auch die NBA Finals live im Free TV.
Das war auch die Zeit mit Lou Richter?
Genau, mit Lou Richter, ja, also Jump Run, das kam ja dann auch dazu. Weil damals lief das ja irgendwie so nach 92, 93, dann lief ja dieser Boom hier durch, ja. 92 Dream Team, wo man zum ersten Mal wirklich dann nochmal, klar, im deutschen Fernsehen, ARD, ZDF hat Olympia gezeigt. Die haben gefühlt damals jedes Spiel der Amerikaner gezeigt. Und da die ja nicht nur hochgewonnen haben, sondern auch gezaubert haben, war das natürlich was extrem eingeschlagen ist. Ich weiß, dass mein Vater da auch dann zum ersten Mal drauf geguckt hat, oh Mann, was, wie die halt spielen können. So, und, das war dann schon was, wo man mal gesagt, man konnte es gucken. Also ich weiß, dass wir, oder ich halt oft dann als NBA Finals waren, gerade 94, 95, ich bin dann jeden Tag früher aufgestanden. Ich habe nicht das ganze Spiel meistens gesehen, sondern man vor der Schule halt dann noch die letzten beiden Viertel. Ich weiß, dass wir einmal, ich glaube, es war sogar Spiel 7, ja, Spiel 7 damals Houston gegen die Knicks. War klar, dass wir sehen mussten mit den Jungs im Team oder im Verein überhaupt. Aber wo? Also man konnte ja nicht irgendwo bei irgendwem zu Hause gucken mit 20 Leuten. Und sind wir halt hier im Theodor-Heuss-Gymnasium, das war unsere Spielhalle. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist, wir haben, weil du sagst, es war Free-TV. Sagt, wir brauchen nur einen Fernseher, wir brauchen nur eine Stabantenne. Und dann gucken wir es da. Natürlich. Weil die Halle für die Schütze für die Halle. So, dann sind wir da halt hin mit 20 Leuten. Die großen Weichkernmatten hingelegt, Fernseher hingestellt. Und lief auch super. Bis dann halt irgendwann die Putzfrau kam morgens um 6. Da hat natürlich keiner damit gerechnet, dass die da auftaucht. Und es sind so zwei Hallen. Und die eine Halle wurde zuerst gemacht. Und als dann in die große Halle kam, hat sie dann so, es war quasi wie so ein Geräteraum dazwischen. Hat sie die Geräteraumtür von oben hochgemacht. Und sieht halt da 20 Typen sitzen. Hat direkt wieder zugemacht. Und dann wussten alle so, ach, scheiße, wie die zum Hausmeister halten. Ne? Und der war eh Kummer gewohnt von dem Basketballer natürlich. Naja, dann kam der da an, auch natürlich mega verschlafen und so, was macht ihr denn hier? So, ja, guck jetzt hier. Spiel 7. Und dann war es auch schwer zu erklären, warum die letzten 2 Minuten dann so ewig noch gedauert hatten. Ja, nee, aber das war, einfach gesagt, eine sehr, sehr geile Zeit, wo man halt, wie gesagt, das verknappt hatte, die Information. Aber das war vielleicht auch, hat auch dazu beigetragen, dass es vielleicht auch echt, echt wertvoll war. Ja, sag, wenn ich da diese Zeitschriften gelesen habe, das war mir echt eine Menge, wie gesagt, es war mir 17 Mark wert, jeden Monat mir diese Dinger zu ziehen. Einfach weil ich da Infos bekommen habe, die sonst nirgendwo waren. Und ZDF, weiß ich, früher gab es noch Ben Wett, der mir dann berichtet hat, also in der Zeit bevor die Spiele auch live gezeigt wurden. Das war immer so quasi nach den Finals, hat er immer aus LA berichtet, dann macht man Magic mit dabei und so. Das war immer so, das war halt krass, das war einfach so mega, mega speziell. Und wie gesagt, viele konnten damit nichts anfangen. Das hat irgendwie auch nochmal extra cool gemacht. Aber ja, es war eine Zeit, vielleicht zu heute, wo man jedes Spiel in der NBA sich angucken kann, sei es auch auf The Zone oder beim League Pass. Da war das natürlich eine Steinzeit damals.
Sagt der ein oder andere, das hört sich bestimmt heutzutage sehr freakig an, was du da gemacht hast. Dann musstest du aber irgendwann den beruflichen Einstieg finden. Und ich meine, das war ja ein ziemlich, ziemlich großer Schritt. Also mal einfach so zu sagen, wir kloppen da mal ein Magazin raus. Wie hat sich das ergeben?
Ja, das war so verrückt. Also eigentlich meine berufliche Karriere ist ja eigentlich eine, das hat ja einfach viel mit Glück zu tun. Und
was man sich aber auch erarbeiten muss.
Ja, natürlich. Obwohl, zum Anfang weiß ich, habe ich es, glaube ich, gar nicht erarbeitet. Weil, also, ich habe Ausbildung gemacht bei VW. Zum einen, weil ich gedacht habe, mach mal was Solides. Also, so vernünftig bin ich dann schon. Bin auch das Kind meiner Eltern in der Beziehung. Zum anderen dachte ich mir, gut, wenn ich dann Sport studiere, weil das war der Plan, Sport zu studieren, normales Grundstudium, und dann spezialisiert man sich ja. Und dann hätte ich mich dann auf Medien und Kommunikation spezialisiert. Da war halt aber auch der Plan, gut, wenn das schief geht, also bei Grundstudium war damals in der Sportschule noch viel Praxis, das verletzt sich oder so, wäre es nicht ganz schön, wenn du weißt, kann ich mal wieder zu VW gehen, immer wieder da arbeiten, weil das ist natürlich ein guter Job und ein sicherer Job. Von daher habe ich, und vor allem wollte ich in der Zeit auch noch wirklich Basketball spielen, das war auch wirklich ein Grund zu sagen, ich gehe noch nicht studieren, weil ich halt dann nicht weiß, immer klar, nach Köln war der Plan, aber wenn es nicht geklappt hätte, gehst du woanders hin. Ist eine Zweitligamannschaft, wo ich vielleicht spielen kann. Von daher war es auch eine klare Entscheidung, nochmal für diesen Basketball hier zu bleiben. Aber dann bin ich ja dann nach Köln, das Grundstudium relativ verletzungsfrei, also ein paar Muskelfaserrisse waren schon dabei, ein gebrochener Knöchel, aber das ist der Kampf vom Basketball, aber bin absolviert. Dann war auch immer relativ klar, weil ich relativ lange studiert habe, weil nach 5 Jahren hätten, musste ich mich zurückmelden. Ja, mach ich's nicht. Ich habe dann gesagt, nee, mache ich nicht. Ich dachte, es läuft schon. Damals hätte ich dann schon als Freier gearbeitet. Weißt du, was war der Einstieg? Ich habe halt als freier Mitarbeiter gearbeitet, habe zunächst, nachdem ich Praktika gemacht hatte, einmal hier bei der Wolfsburger Nachrichten. Und habe dann für die Basketball-Zeitschrift zum ersten Mal ein bisschen was über College-Basketball geschrieben. Dann habe ich so bei der Rheinischen Post ein bisschen über so Oberliga-Basketball und American Football Landesliga geschrieben. Und das lief so langsam an, aber es war natürlich lange nichts, wo man davon hätte leben können. Ich war auch gerade zu dem Zeitpunkt das erste Semester Hauptstudium. Und dann kam aber das Glück dazu, was ich mir auch jetzt, glaube ich, gar nicht in dem so erarbeitet habe. Also damals zumindest jedenfalls nicht. Weil ein Kollege von mir, der hat damals bei der Basketball als fester Freier gearbeitet. Und damals gab es ja noch diese Streetball-Touren, die durch Deutschland liefen. Und da war Dirk Nowitzki so Schirmherr. Und er selber mit Streetball nicht so viel am Hut hat, was er oft dann auch noch auch da gesagt hat, aber naja, es war immer sein Event. Und da haben die Kollegen dann halt von der Basketball mit ihm geredet. Interview gemacht und dann kam eine Anfrage von der XXL Basketball, die kannte ich auch, das war so eine Zeitschrift, die gab es in Deutschland dann auch, die wurde aber in London produziert, die wollten das gerne das Interview auf Englisch haben, damit die das dann, weil das Konzept war da halt, englische Grundausgabe, wird zeitgleich in 7 Sprachen übersetzt und kommt dann in der ganzen Welt quasi raus. Ja, und die wollten dann diese Interview auf Englisch haben und dann übersetzen. Naja, aber da sind die älteren Kollegen dabei, bei der Basketball, alle nicht so wirklich Englisch gut unterwegs. Der Kollege meinte, ich mach das, wenn das für euch nicht okay ist, dann kann ich das Geld zumindest von dem bekommen. Meinte, ja, kein Thema. Und der war bei Englisch auch nicht gut unterwegs, kam damit halt zu mir und haben es halt übersetzt. Ich habe es übersetzt und haben sie das Heft mal gekauft. Ich hätte das schon ewig nicht mehr in Hand gehabt. Ich wusste, dass ich damals das mal gekauft hatte, aber das fand ich auch nicht gut von der Sprache her. Und irgendwie war das auch so, die Poster waren ganz okay, aber ich war jetzt auch nie der große Poster-Typ. Naja, und dann habe ich das Heft gekauft und das Heft war eine Katastrophe. Also das war halt von der Sprache her richtig schlecht. Also man hat gemerkt, es hat auch kein Basketball übersetzt. Und irgendwer, der halt vielleicht Journalist war, aber von der Terminologie keine Ahnung hatte. Witzigerweise war das so Ronald Reagan damals, den man erkennt als echt guten Journalisten, als einer, der Fußball einfach unglaublich gute Sachen schreibt. Naja, und dann haben wir das Interview gemacht, übersetzt, rübergeschickt nach England. Und ich habe mir die Mail geschrieben, ja, aber vielleicht mal so ein Hinweis. Das Heft mir nochmal angeguckt von euch hier, das ist nicht so gut. Ne? Das ist auch, glaube ich, also sehr fair beschrieben. Naja, und dann bin ich, ich weiß, damals habe ich es aus der Schule, aus der Uni abgeschickt, aus der Rechenzentrum. Und kam dann irgendwie 2 Stunden später nach Hause. Und Mitbewohner Arian so, ich habe auch erlebt, irgendwer auf die Box gesprungen für dich, spricht halt super mies Englisch. Will ich halt sprechen. Ich sage, was? Hab ich es abgehört? Man hat damals ja noch eine Mailbox zu Hause gehabt. Ja, dann war das der Chef von dieser Firma, also von AIM hießen sie. Die unter anderem halt auch XXL Basketball gemacht haben, meinte so, ja, was ist denn so recht schlecht daran? Ich soll doch bitte mal zurückrufen. Ich so, dann musste ich erst überlegen, so England anzurufen jetzt, wie teuer ist das überhaupt und so. Na, habe ich dann gemacht. Dann rief er mich aber direkt auch zurück. Und da habe ich kurz mit ihm unterhalten, so 20 Minuten, so was ich denke, wo das Heft halt dann krank, was so wirklich jetzt die Probleme sind. Und dann haben die mich eingeladen, halt direkt Woche drauf nach London zu kommen. Was man mal spricht, was schief läuft, ob ich vielleicht nicht dann auch das übersetzen wollen würde. Und ob ich generell eine Idee hätte für das Heft. Und ich so, ja, okay, in London zu fliegen, sagt natürlich keiner nein. So, ne? Habe ich dann gemacht, haben die auch alles bezahlt. Kam dann dahin und hatte natürlich gar keinen einen. Also heute würde ich sagen, es war eine ziemliche Bruchbude. Damals dachte ich, krass, London, krass, die haben ein Büro, eigenes Büro. Und dann bin ich dahin und habe das alles ein bisschen vorgestellt. Und der Hintergrund war halt der Branislav, hieß der Branislav Novcic, der Chef dort, war halt, glaube ich, 12, 15 Jahre lang Präsident Roter Stern Belgrad damals, ist dann geflüchtet, als der Krieg losging auf dem Balkan und hat dann da einen Verlag aufgebaut. Die haben auch eine Fußballzeitschrift gehabt und ein paar andere Sachen. Und dann hat er mir gesagt, pass auf, ich war dann 3 Tage, glaube ich, da, dann auch dann das Heft ein bisschen übersetzt, das fand ich auch alles gut, obwohl es keiner von denen konnte es ja nachprüfen, was ich da geschrieben habe. Hat er mir danach halt aber einen Vertrag hingehalten, pass auf, macht er übersetzt auch für uns, aber hilft doch bitte auch mit bei der Gestaltung, also ne, sei doch Teil der Redaktion, musste aber in London leben, nächster Vertrag. Und dann saß ich da so ein bisschen bedröppelt, weil ich jetzt auch nicht wusste, okay, ich dachte halt, okay, das war damals 900 Pfund, das war 2700 Mark damals, fürs Übersetzen, dachte ja, ist natürlich geil, neben dem Studium, ist man zwar trotzdem ziemlich viel Arbeit, aber dachte mir, ist doch geil, habe ich Geld, Studium, es läuft, und auf einmal sollte ich da halt hinziehen. Da musste ich echt ein bisschen schlucken erstmal, habe dann mich an das Wochenende Bedenkzeit erbeten. Aber eigentlich war ja klar, ich mach das so, ne? Also weil ich war eher das erste Semester Grundstudium, Hauptstudium. Was hatte ich zu verlieren? Wenn ich nach einem halben Jahr sage, das ist scheiße, dann komme ich ja zurück. Da habe ich zumindest ein halbes Jahr da gearbeitet. Wenn es super ist, ist es super. Ja, und dann bin ich halt rüber, habe alle Zeit abgebrochen, WG aufgelöst.
Ganz kurz, hast du auf deinen Bauch gehört oder hat es das Herz gesagt oder was war's?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, aufgrund von meinen Eltern, was ich auch gut finde, relativ vernunftgesteuert. So, ne? Und natürlich, meine Eltern haben auch gesagt, ja, London, das ist weit weg. Immer heutzutage sagt man auch weit weg, immer schneller in London, als ich in München bin. Aber die meinten halt auch so, ja, das ist eine Chance, die kannst du eigentlich nicht gehen lassen. So, natürlich ein paar andere Freunde noch gefragt. die auch alle, klar, manche waren ein bisschen vorsichtiger als andere, aber am Ende des Tages, man wird sich studierst natürlich, damit du irgendwie einen Job kriegst. So. Und wenn du jetzt dann sagen kannst, ich habe ein halbes Jahr, ein Jahr in London gearbeitet, gut, viel besser kann so ein Lebenslauf ja auch dann nicht gepimpt werden dann im Studium noch. Klar war da die ganze Sache, ich meine, ich war damals sehr, glaube ich, fest auch da verwoben in Köln mit unserer Basketball-Community. Ist einfach auch, war auch eine schöne Zeit, so in der Uni natürlich viele Freunde da. Das alles auf einen Schlag hinter sich zu lassen, das war echt dann auch innerhalb von 3-4 Wochen. Das war natürlich dann schon hart, dann haben wir auch einen Knabbern gehabt. Aber im Endeffekt, wie gesagt, war es eigentlich alternativlos, weil es halt eine Chance war, die vielleicht nicht mehr wiederkommt. So. Dann habe ich mich voll reingebissen und war dann, habe ein Heft gemacht, übersetzt. Das war auch ein Monat, da habe ich London auch genossen. Da habe ich das Wembley-Stadion angeguckt, wo es abgerissen wurde. Ich war am letzten Länderspiel damals, als Didi Hamann das Tor schießt, da. Hab mir London angeguckt. Ja, aber nach einem Monat hat dann mich dann aber der Chef ins Büro gerufen, der Branislav. Zum Teil wusste ich auch, dass er jemand sein kann, der sehr impulsiv ist auch und sehr, ja, würde ich sagen, sehr laut sein kann. Dann rief mich auf sein Büro, Tür zu, hat mir neuen Sachen gehalten als Chefredakteur von diesem Magazin. Wo ich meinte so, ja, okay, das ist geil, aber ist schon klar, dass ich jetzt nicht native bin in Englisch. Meinte so, ja, ist kein Thema, du schreibst gut genug, sowieso. Und wenn was ist, dein Co, der war Engländer, der kann es immer noch durchlesen. Und dann war es wieder das Gleiche. Ne? Es gab sich auch mehr Geld, keine Frage. Und London ist natürlich extrem teuer gewesen, auch damals schon. Mache ich das, mache ich nicht. Aber manchmal war auch das alternativlos. Klar muss ich es machen. Warum sollte ich da bleiben, wenn ich hier schon da bin und sagen, mache ich nicht. Und die erste Ausgabe, die wir gemacht haben, war dann halt direkt die Saisonvorschau. Von daher war es relativ leicht für mich, weil da wusste ich genau, wie ich das haben wollte. Eben wie sie es in den USA auch machen. Und dann ging es halt los. Und dann habe ich das eine Jahr, manchmal waren es dann 10 Monate, die ich da dann gearbeitet habe. Und dann ich auch gemerkt habe, okay, der Verlag da ist ein bisschen windig, ja, da werden nicht immer Rechnungen bezahlt. Lief alles nicht so gut. Auch diese Idee mit in 7 Sprachen übersetzen erwies sich als relativ unpraktikabel, weil niemand wusste, was die Übersetzer da schreiben. In Italien zum Beispiel war ein, der hat da irgendeine Scheiße reingeschrieben. Ja, aber war natürlich ein Jahr, wo ich eine Menge erlebt habe. Dirk zum ersten Mal getroffen, rüber geflogen, war mein erstes Interview drüben. War ein paar Mal in den USA, war einfach wirklich zum ersten Mal wirklich Berührung gekriegt mit der NBA wirklich. Natürlich Erfahrungen, die du anderswo gar nicht sammeln kannst. Und nach einem Jahr habe ich dann auch gemerkt, okay, das geht ja relativ steil bergab. Und ich glaube, ich muss gucken, dass ich hier den Absprung schaffe, bevor das halt alles kaputt geht. Und habe auch gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich habe halt in der Zeit wirklich, also habe ich noch nie gearbeitet in meinem Leben. Also jetzt mache ich auch viel, aber damals, weil ich halt wusste, ich spiele kein Basketball, ich kenne de facto niemanden. Ich hatte aber 2 Jobs, eben dieses Übersetzen von allem und das Heft noch machen. Also ich habe quasi das englische Heft gemacht, habe auf Englisch auch geschrieben und habe dann alles nochmal übersetzt, was eigentlich auch selber schon ein Vollzeitjob war. Also habe ich stellenweise die Woche, habe ich mal 80 Stunden die Woche gearbeitet halt. Ich habe auf der Arbeit geschlafen stellenweise, weil ich natürlich weit draußen auch gepennt habe. Da war nichts mehr mit ins London angucken, das war nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und da war auch klar, das kann ich nicht mehr lange machen halt. Gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Nur auch E-Mails mit Freunden oder so, das war einfach, das hat mir auch keinen Skype gehabt oder so, oder kein FaceTime, das war einfach nur noch buckeln, mal telefonieren und schlafen halt. Und habe ich immer, weil ich auch wusste, okay, ich bin in einer relativ starken Position, weil der Laden ging halt bergab. Zum Brandstoff meinte, pass auf, ich mache das weiter, aber ich will von zu Hause arbeiten. Damals gab es ja auch zum ersten Mal DSL, weil ich meine, ich will auch zu Ende studieren, ne? Der wusste aber auch genau, ich bin ja nicht doof, ich wusste, was in den Kulissen passiert. Dann hat er zugestimmt für weniger Geld, aber es war ja okay, weil in Köln war das ja alles ein bisschen billiger als London. Und dann bin ich zurück, hatte auch schon beim All-Star Game den Chef von der Basket, von dem deutschen Basketball-Magazin getroffen. Der hat schon gesagt, wenn du bitte mal in Köln bist, komm mal vorbei. Ja, dann habe ich das noch 3 Monate gemacht, dann war das Geld aber auch leer. Da war schon klar, wir machen wahrscheinlich keine neue Ausgabe mehr und dann bin ich halt dann zu Basket. Naja, dann war ich da 2 Jahre, natürlich viel professioneller gearbeitet, aber da wirklich so an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich halt nicht. Also es war wirklich so eine Zeit, wo ich mich nicht mehr verwirklichen konnte. Klar, war auch schwierig, natürlich, glaube, wenn du aus einer Situation kommst, wo du machen kannst, was du willst, sag ich mal, wo du nur den Lesern verantwortlich bist und am eigenen Gewissen. Also gerade auf der deutschen Version, in der englischen haben es ja auch die Jungs dann vor Ort gelesen, aber die waren uns auch alle cool. Gab es eine Situation, wo du einfach nicht mehr wiederfindest, ja, weil es einfach nicht passt. Es war damals jetzt so, mir als Basketballer ganz schwer dann da zu arbeiten, so irgendwann, weil Texte wurden umgeschrieben und das war einfach unangenehm irgendwann. Und dann habe ich dachte mir, okay, also dann muss ich da jetzt einen Absprung auch schaffen. Aber wir haben eigentlich nie, ich habe nie daran gedacht, also klar, man denkt manchmal so, was Eigenes machen wäre schon geil. So, weil de facto hatte ich ja was Eigenes gemacht in London. Aber dann war man natürlich auch immer, ich bin immer realist genug, man sagt, na gut, dann momentan, das war Anfang 2000, Medienkrise, sprich aus den traditionellen Medien, gerade aus dem Printbereich, sind die ganzen Anzeigen weggewandert, alles Internet. Es gab ein großes Zeitungssterben, ja, ein Magazinsterben. Und wenn man dann auch sich bewusst war, gut, Internet kannibalisiert natürlich auch die Fachmagazine, natürlich gerade in der NBA, weil da war auf einmal alles ja da. Man konnte, zwar da gab noch keinen League Pass, aber man konnte natürlich die Infos sich reinziehen jeden Tag, Boxscores. Unsere Hefte waren auch stellenweise, wenn wir rauskamen, schon voll veraltet. Auch wegen dem Konzept natürlich. Und ich dachte immer, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie sich auch da reinzuhängen, was Eigenes zu machen, weil einfach wer, also bei der zu erwartenden Auflage damals, ich weiß nicht, 15.000 Stück, wer gibt denn Geld dafür aus, dann nicht nur mich daran zu stellen, sondern auch ein ganzes Team irgendwie von Leuten, das macht ja alles keinen Sinn. So. Aber unser Grafiker damals, der Marc, der hat immer da gepusht, immer so, ey, lass was Eigenes machen, ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß hier, ich schiebe hier nur Pixel von rechts nach links, ich will was Geiles machen. Und ich so, ja, Marc, aber ne, du weißt selber wie ich, so und so und so. Und dann aber witzig, es gibt ja die IVW, also so ein Dienst, der die Auflagen erhebt von den Zeitschriften und Zeitungen, von denen sie anmelden. Und damals war das Heft da noch angemeldet. Und wir haben ja Quartalszahlen bekommen. Und auf einmal, in diesem vierten Quartal damals, 2002 muss es gewesen sein, schoss die Auflage halt nach oben. Also die schoss halt unfassbar nach oben. Und ich so, ey, warum das denn jetzt? Also, ne, man freut sich natürlich, weil um anderthalb Jahre vorher hieß es auch so, wir machen den Laden nächsten Monat dicht, so mehr oder weniger, weil so alles im Keller war. Und ich habe mir dann so erklärt, okay, Nowitzki hat natürlich damals zum ersten Mal richtig so durchgestartet, der zieht jetzt alles mit, das ist der Boom, jetzt fängt es halt an. Ja, und Marc war gerade im Urlaub in Neuseeland, glaube ich, und da habe ich ihn angemeldet, ich so, auf Marc, jetzt können wir doch mal drüber reden, weil wenn wir was machen, machen wir es halt jetzt, weil das ist jetzt so die Zeit. Wenn du solche Zahlen hast, vielleicht sagt dann jemand ja. Ja, dann kam er wieder. Und der Jan Hieronymi, damals auch bei uns da gearbeitet, als Student, der nebenbei geschrieben hat, der wusste ja auch, dass er unzufrieden war. Den habe ich beim ersten Mal angesprochen und der meinte, ich bin sofort dabei, sofort. Ja, und Sven, Kumpel, mit dem ich auch aus Wolfsburg kannte zu der Zeit, der war freier Journalist, aber da wurde es auch immer weniger mit seinen Jobs, weil auch da die Medienkrise halt zuschlug. Und dann erst Jan, Marc und ich haben dann wir haben so einen Dummy gebaut, damit man jemanden, klar, Entscheider, man Heft zeigen kann, Hefttyp, Prototyp, 24 Seiten war es, glaube ich, damals. Das wollen wir machen. So, und dazu wird noch Konzept geschrieben und so. Ja, und dann dachten wir gehen los damit. Witzig war aber, dass wir dann gar nicht losgegangen sind, sondern wir wollten halt eine Geschichte machen. Nein, wollten wir gar nichts. Genau, wir wollten irgendwie, also unser wichtiges Kicks mit an Bord war. Kicks ist ja so der größte Online-Händler in Deutschland, was so Basketball angeht. Aber damals waren sie einfach alternativlos. Wir dachten, okay, wenn die als Werbepartner dabei sind, das wäre sehr, sehr cool, weil dann können wir direkt viele Leute erreichen. Die müssen dabei sein. So, und wir kannten noch einen, der da gearbeitet hat, so ein guter Freund von Jan. Und Jan hat immer so ein bisschen immer schon so Vorgefühl, mit dem haben wir immer gequatscht, um einfach mal dann zu droppen, also wir machen was. Ne? Und dann hat er aber auf einmal dann von Kicks gehört, dass die was machen wollten, ein eigenes Magazin. Und natürlich, die haben mich total aufgelöst und abends mal angerufen, pass auf, ich habe mit Kollegen da telefoniert, der meinte, ich mache was Eigenes und so. Und ich so, ey. Und dann dachte ich mir, gut, wer kann das machen in Deutschland? Es sind natürlich nicht so viele, die dafür in Frage kamen. Und dann meinte ich so, lass mal ruhig bleiben. Vielleicht sind die ganz am Anfang erst. Ich schicke deinem Kontakt mal eine Mail und sage, pass auf. Ich habe es gemacht, sowas. Ich schicke eine Mail, zu jemand anders bei Kicks und frag nach, ob wir nicht Fotos haben können von der Rucker League, also von der Streetball League in New York, weil die haben die gesponsert. Weil mein Eltern sagt, ist das für eure Zeitschrift? Dann sage ich, nee, ist für ein anderes Projekt. Und wenn die dann interessiert sind, dann kommt der eins zum anderen. Und genauso war es dann auch. Ich sage, so, bräuchte mal ein paar Bilder, ist aber nicht für Basketball, ist für was anderes. Dann wurde der direkt hellhörig. Ja, und zwei E-Mails später quasi saß dann im Flieger nach München. Oder im Zug. Flieger war zu teuer, glaube ich. Lag im Zug. Und habe mich dann halt mit dem Chef von Kicks, mit Chris Cross und Nils Jäger getroffen. Und eigentlich war witzig, weil die wollten mich eigentlich treffen, um mich zu fragen, ob ich nicht dieses Heft entwickeln würde für sie. Weil sie es eben mit zusammen machen wollten. Und ich hatte aber auf so einem, was, glaub ich, 10 Megabyte damals USB-Stick, hatte ich aber schon unseren Dummy mit dabei. Also alles, was die jetzt anfangen wollten, hatten wir halt schon gemacht. Und dann war es echt so, sie meinten, ja, wir wollen mit dir ein Heft machen und bla. Ich so, ja, das ist witzig, weil wir wollten eigentlich auch was mit euch machen und wenn ihr gucken wollt, ich hab das Heft dabei. Und wir waren irgendwo in so einem Café und dann haben wir, echt, wir haben, glaube ich, noch nicht mal bestellt. Wir so, alles klar, ja gut, wir sind wieder weg. Bestellung haben wir, glaube ich, da gecancelt, sind direkt ins Auto. Sind damals in die Kreblingstraße, wo Kicks damals saß, ins Büro. Ich hab den Stick da reingeschoben. Die fanden es halt mega geil, was wir da gemacht haben. Ja, und dann ging es halt super schnell. Also sie hatten schon einen Verlag von vornherein, Piranha Media, die damals auch oder heute noch Juice zum Beispiel machen. Und dann wurde innerhalb von kurzer Zeit aus Baldowat, okay, wir müssen gar nicht, weil wir mussten auch dem Chef noch vorstellen von Piranha Media, dem Alexander Lacher. Wir dachten, alle müssen nach München ziehen dafür, aber wäre es auch wert gewesen. Aber der meinte dann irgendwie bei so einem Treffen, und wir haben eigentlich vorher gesagt, ey, wir machen alle Pokerface, egal was er erzählt, ne? Egal, ob es gut oder schlecht ist. Und dann meinte er dann so irgendwann, ja, ich würde sagen, wir machen das, aber ich verstehe nicht, warum wir alle nach München ziehen wollen. Die wohnt alle hier in Köln. Wir haben doch hier in Köln auch ein Büro. Und da war schon schwer, Pokerface zu halten. Und dann, ja, sind wir dann quasi, glaube 3 Monate später dann in Köln ins Büro gezogen. Zu Specs, die dort saß. Und zu Rhythm. Und dann ging es halt los. Und das ist jetzt dann im August, das ist 15 Jahre her, ja. Und gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt, vielleicht am Ende war es dann schon Glück, was man sich erarbeitet hat, aber zum Anfang war es einfach, von der Reise zumindest, war es halt absolut fucking Zufall halt. Ne?
Du hast jetzt in der Zeit super viel aufgebaut in den letzten 15 Jahren. Da waren wahrscheinlich auch natürlich Lehrjahre mit dabei. Da waren auch Jahre dabei, da ist es wahrscheinlich nicht ganz so gut gelaufen. Das ist aber ein ganz normaler Werdegang, weil das muss man durchmachen, um dann voll durchzustarten. Du hast mittlerweile aber so viele Projekte am Start. Was machst du noch alles neben der Five?
Ja, momentan ist echt viel. Also Five, wie gesagt, läuft seit 2003 halt durch. Ich glaube, ich der Einzige, der noch dabei ist von der ersten Crew, das echt ein bisschen schade ist, aber ja, ist halt, ich bin halt der Einzige, der hängen geblieben ist. Alle anderen machen einen richtigen Job jetzt. Dann habe ich, weiß ich, irgendwann war ich echt zu einem Punkt, wo ich ein bisschen, ich war auch ein bisschen müde. Und wenn wir zum Thema Leidenschaft kommen, die hat dann immer so ein bisschen gefehlt. Also weil ich gemerkt habe, so, ey, ich glaube, wir haben alle Geschichten geschrieben, die wir schon mal gemacht haben. Das sind nur noch andere Namen jetzt vielleicht oder nochmal die gleiche Story. Also ganz ähnlich über einen anderen Spieler. Ist auch so ein Phänomen natürlich, wenn man Zeitschriften macht. Beispiel jetzt bei uns. Hast du dich, wenn du anfängst, eine Themenvielfalt, du kannst über alles schreiben. Ja. Aber irgendwann, gerade wenn es dann über, sag ich mal, ehemalige Spieler geht, Michael Jordan, Magic, Larry. Ja. Klar haben wir alle schon drüber geschrieben. Das stellen wir sogar mehrfach und ich habe mal keinen Bock, das immer dann zu wiederholen. Also ich will nicht dann sagen, ach komm, wir haben letztes Mal vor 10 Jahren über Michael Jordan geschrieben. Jetzt schauen wir nochmal über Michael Jordan. Na warum? Das macht ja keinen Sinn. Klar haben nicht alle damals das Heft gelesen, aber irgendwie ist mir das, weiß ich nicht. Das war so ein Ding jetzt mal, wo wir gesagt haben, wir machen, bringen alte Artikel nochmal. Haben wir jetzt wieder ausgesetzt zwischendurch, vielleicht machen wir es nochmal irgendwann, aber das fand ich irgendwie ganz cool eigentlich, aber das fand ich auch ein bisschen billig, das nochmal zu machen. Naja, weil es immer Leute gibt, die alle Hefte haben und dann bezahlen die nochmal Geld und einen Bruchteil von diesem von dem Preis für das, was ich schon mal gelesen habe. Naja, aber ich war an einem Punkt, wo ich dachte, irgendwie ist es halt, ich brauche mir eine neue Herausforderung. Und dann dachte ich, also ich gehe in einen ganz anderen Bereich. Haben wir so ein bisschen was gemacht, ein bisschen eine Agentur, die so ein bisschen Marketing so gemacht hat. Aber auch gemerkt, so, ja, irgendwie ist das auch nicht meins. Das war ja auch ein relativ schmieriges Geschäft im Endeffekt, fand ich. Naja, und dann habe ich mal angefangen, Podcasts zu hören. Das fand ich sehr interessant, aber da gab keine Berührung damit und Ich denke, das hört man ja heute auch. Ich bin jetzt ein bisschen zu poltern, wenn ich rede. Und das war als Kind immer auch schon so ein bisschen so, ah, okay. War jetzt ja kein Stottern, aber wieder, manchmal hat man da schon so, wie jetzt, was, red mal langsamer. Und das ist natürlich auch, was einem nicht so unbedingt mega selbstbewusst zurücklässt. Deswegen habe ich eigentlich immer so von audiovisuellen Geschichten immer Abstand genommen. Aber während ich angefangen habe, Podcasts zu hören, haben Jan und ich, der mittlerweile bei Google war, da arbeitet er, überlegt, ey, wollen wir nicht einfach mal unsere alten Stories nehmen in der Five, so neu abmixen, aus dem Buch machen. Das fand ich eine coole Idee, weil unser Buch, so richtig eins zu schreiben, dachte ich, habe ich nicht die mentale Kapazität für. Aber sowas fand ich witzig, weil ich auch mal dachte, okay, wenn einer jetzt nicht die Fives gekauft hat, können wir alles rein, wir können sagt, neu mixen, können auch Texte updaten, wir können Sachen rausnehmen, die unwichtig sind, Sachen bewerten, die vielleicht damals das Ding gemacht haben, wir heute nicht mehr oder umgekehrt. Dann haben wir Planet Basketball, das ist das erste Buch, dann halt geschrieben. Und dann, wie gesagt, parallel überlegt, wie können wir das dann bewerben halt so. Und wollte auch kein konnte auch Geld dafür ausgeben, das war alles privat, es waren nur Jan und ich, das privat drucken lassen in Polen. Bis heute verschicken wir alle Bücher selber, oder ich verschicke die meisten. Und Jan macht die ganze Rechnung und so. Und es war klar, wir haben ausgerechnet, wenn wir 1000 drucken, verkaufen 200, glaube ich, 42, dann sind wir bei null. Ich dachte, na gut, Friends and Family, wenn die alle eins kaufen, dann haben wir es geschafft. Wo ich dann auch gesagt habe, so, ja, ganz ehrlich, Friends and Family kriegen sie ja eigentlich umsonst. Ne? Eigentlich müssen wir schon jemand anders kriegen, der das kauft. Naja, wie werben wir dafür? Na, wir waren beide damals halt angefangen, einen Podcast zu hören. Und gesagt, ey, warum machen wir einfach einen Podcast? So, okay, weil damit bewerben das Ganze. Und sind unsere eigene Werbeplattform und dann ist doch cool. Naja, und dann haben wir angefangen, quasi also ganz schlecht zum Anfang, einfach ja, mal Podcasts aufzunehmen. Ich habe mich reingefuchst, wie man das alles aufsetzt, ne, wie man eine Website macht und wie man das hochlädt und wo und wie es bei iTunes funktioniert. Und gleichzeitig habe ich mir so eine Facebook-Seite gemacht, also nicht privat, sondern halt so eine Seite quasi für meinen Job. Und das war witzig, das ging relativ schnell, dass die Leute zugehört beim Podcast. Die Facebook-Seite wurde immer mehr, dann haben wir immer gesagt, wenn wir 1000 Fans haben, dann sagen wir, dass wir dieses Buch schreiben. Weil wir hatten ja, bis vermessen zu sagen, alle 1000, die da auf Gefällt mir geklickt haben, kaufen wir das Buch, wir hätten nur 1000 Stück. Dann haben wir halt irgendwann angefangen, okay, das in eine Seite rauszuhauen und einen Podcast zu bewerben. Und das Krasse war, dass wir halt innerhalb von 3 Wochen waren alle 1000 Bücher halt weg. Also wir hatten alle Vorbestellungen weg. Wahnsinn. Und dann, dann war halt klar, okay, die Podcast-Nummer funktioniert. Also nicht nur, dass Leute das anhören, sondern die finden wir uns auch so gut, dass wir das Buch direkt kaufen, vertrauen uns auch. Naja, und dann haben wir die Bücher damals noch in so einer krassen Nacht- und Nebelaktion mit 1000 Bücher verschickt. Auch Wahnsinn, keine Ahnung gehabt, wie groß die Labels sein. Oh, eine Katastrophe. Aber das war dann so ein bisschen der Anfang. Und dann hat Jan dann natürlich nicht mehr die Zeit gehabt, so dabei zu sein. Ich wollte aber jetzt den Podcast auch nicht dran geben und habe dann halt das immer noch nebenbei gemacht, das ist so lose. Und dann dachte ich mir, aber komm, jetzt müssen wir es noch ein bisschen professionalisieren. Da habe ich mit dem Sebastian Dumitru noch jemanden gefunden, wo ich wusste, okay, da kann man irgendwie wöchentlich, haben wir so eine Show, die montags läuft, die können wir da etablieren. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir ein Jahr das quasi alles vom Sonst rausgehauen. Immer montags die Show, freitags ein Fragen-Podcast und dann kam halt auch so aus der Community, die Leute, die gesagt haben, ey, ich möchte Geld geben dafür und so. Und die Jahre davor habe ich ein bisschen aufgerufen, ja, spendet doch am Ende des Jahres, wenn ihr wollt. Dann habe ich einmal Crowdfunding gemacht, wo ich gesagt habe, ey, wenn ihr wollt, dass ich von den Finals berichte, ich glaube 2013 war das, glaube ich, dann brauche ich 4.000 Euro, fliege ich rüber. Kam auch zusammen, hat dann 5.500 gekostet, war ein bisschen blöd, aber ja, man lernt ja auch dazu. Und dann im Jahr drauf hat mir aber dann jemand mal so eine, also einer von der Community geschrieben, hey, mach doch Patreon, also Crowdfunding monatlich, wo man nicht eine feste Summe hat, die man braucht, sondern man kann halt Ziel definieren, wie Geld man im Monat reinbekommt, dann macht man eben die und die Sachen. Habe ich dann angefangen, das lief dann extrem, extrem gut. Ja, mittlerweile, die meisten unterstützen dann halt, also es gibt Unterstützer, die ja noch Patreon machen, aber die meisten unterstützen per Dauerauftrag. Und der Deal ist halt, also es gibt immer noch diese Gratis-Folgen montags und freitags, aber es gibt dann immer unter der Woche so Premium-Folgen, nennen wir da, so Folgen, wo wir welche Themen besprechen, die extra sind, Interviews mit Mitspielern, selbst zum Beispiel so an Toronto, um da halt sagen, mit Jakob Pöltl zu sprechen. Und das ist dann halt nur für Supporter, die ja dann extra Zugang haben und das halt hören können. Und das hat extrem gut funktioniert. Also Leute finden es halt echt, also toll. Ich habe mittlerweile, glaube ich, fast 13.000 Facebook-Follower, wie fast 8.000 Twitter-Fans. Und es ist, echt der Hammer, dass man einfach merkt, so, okay, das sind Leute, die halt, denen das einfach gefehlt hat. So, ne? So ähnlich wie ich, der ich damals 17 Mark ausgegeben habe für die Zeitschriften, geben die halt jetzt, und ab einem Euro ist man ja dabei, geben die jetzt, was sie denken, was es ihnen wert ist, um halt dazu zu hören. Und das läuft jetzt seit 2,5 Jahren. Mega, mega gut und mega, ich finde es mega cool, mega auch mit den Leuten ein bisschen zu connecten, weil das ist halt ein direktes Feedback da. Man macht was für die Community und man kann es auch rechtfertigen auf einmal. Ne? Also es ist nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich stecke jetzt da die, weiß ich, 6, 7, 8, 9 Stunden rein die Woche. Macht das halt just for fun, weil irgendwann geht das dann auch nicht mehr, ne? Wenn du Frau und Kind hast und musst dir überlegen, so gut, was mache ich mit diesem Teil meiner Zeit? Und wir haben ja alle nur diese 24 Stunden am Tag, so, ne? Also gehe ich dann richtig arbeiten, sage ich mal, nochmal on top irgendwo? Oder mache ich halt das? So, und im Medienbereich ist es ja häufig so, dass man gerade als freier Journalist, ich bin ja freier Chefredakteur von Five, dass man da von einem Job einfach extrem gut leben kann. So, man muss ja mal gucken, wo man bleibt. So, und von daher mache ich den Podcast jetzt so in diesem Free, aber halt auch Premium-Modell. Seit vergangener Saison gibt es ja The Zone, diesen Streaming-Dienst, der halt so das Netflix des Sports ist. Da ist man auf mich aufmerksam geworden, sicherlich auch über den Podcast, meine Arbeit als Co-Kommentator. Und da bin ich jetzt dabei, das ist natürlich ein bisschen stressig. Letztes Jahr habe ich ja noch in Frankfurt gelebt, da waren das mal so 3 Stunden mit der Bahn hin, oder mal 3,5. Nein, hier 4. Man muss ja noch aus der Stadt in München, da ist man irgendwo, wo die Studios sind, hin, nachts Spiel kommentieren, morgens wieder zurück. Das war stellenweise echt, kann man einfach kaum erzählen. Also stellenweise echt so, dass ich den letzten Zug hingenommen habe. Da war ich immer um 10 vor 8, ging der, glaube ich, los. Dann war ich so um 12 ungefähr am Hauptbahnhof. Dann habe ich mir noch einen Kaffee geholt, bin in die S8, die dann zum Flughafen fährt. Dann mit der S8 bis Ismaning, dann auf den Bus gewartet. Ich bin vorher, glaube ich, seit dem Abi nicht mehr Bus gefahren. Dann mit dem Bus nochmal 10 Minuten, Viertelstunde bis zum Studio, im Medienpark in Pont-de-Zone. Dann war ich meistens, also war ich da 00:30 oder so. Dann waren die Spiele entweder um 2 oder um 3 oder sowas. Ja, Spiel gemacht. Und dann bin ich in der Regel dann immer direkt mit dem Kollegen, natürlich, damit ich dann das Spiel kommentiere, in die Stadt. Karte irgendwo gefunden, Hauptbahnhof. War dann meist nur 1, 2 Stunden mit meinen Freunden bei Burger King abgehangen, nachts am Bahnhof. Bis dann halt, glaube ich, morgens um, wann fuhr denn der erste Zug? Es gab einen Zug, das weiß ich noch, der fuhr immer, glaube ich, um 1:55 Uhr. Wenn es schon mal so ein bisschen frühere Spiele gab, dann habe ich den noch bekommen. Das war so ein Bummel-IC, der 6 Stunden fährt, dann also über Ulm, überall, also so Schleifen, bis dann in Frankfurt war.
Du hast viel gesehen.
Ja, also ich habe ja meistens geschlafen, aber dann habe ich mir so ein aufblasbares Travel-Pillow geholt, dass man so aufblasen kann, wo man sich die Arme so durchsteckt und sich so drauflegen kann, um zu schlafen. Das ging auch relativ gut, weil ich ja meistens nicht vorgeschlafen habe vor den Spielen. Und dann ist immer kaputt gegangen und dann war es so, dass ich immer mich ins IC gesetzt habe, aufgepustet. Und dann so nach 2 Stunden war es halt leer. Dann habe ich wach geworden, weil ich mit dem Kopf auf dem Tisch lag und dann habe ich wieder aufgepustet. Naja, und irgendwann war es halt echt auch ziemlich krass. So, ne? Naja, und jetzt wohne ich halt in Wolfsburg und jetzt fliege ich halt immer hin. Also in der Regel, wenn ich einen billigen Flug kriege von Hannover, das ist alles ein bisschen kürzer jetzt von der Anreise her, aber trotzdem natürlich, man ist halt viel nachts unterwegs und macht die Nächte halt durch. Aber es ist natürlich geil, was ich dachte, dass das nie irgendwie zum Job von mir werden kann, aber es ist ein ganz anderes Feld und so ähnlich wie damals mit dem Podcast, was einen echt nochmal so ein bisschen stimuliert, weil man einfach auch das erst wieder lernen muss, weil ich weiß, als ich da hin bin. Ich habe einen Spiel mal vorkommentiert, bevor der Sohn angefangen hat für Spox.com, weil Spox.com gehört zur gleichen Firma. Da dachte ich mir so, krass, war das jetzt gut, war das nicht gut? Hast du zu viel geredet, zu wenig geredet? Im Nachhinein habe ich viel zu viel geredet wahrscheinlich, viel zu schnell. Weil es ja was ganz anderes ist. Ja? So ein also wenn ich schreibe, dann schreibe ich halt so viel, wie ich denke. Also oder wie der Grafiker sagt, passt auf die Seite. Und wenn ich sage, ja, Chefredakteur, mach mal eine Seite mehr. Podcast erzähle ich, wie viel ich möchte und Zeit habe. Also manchmal auch, ja, ich weiß, gab mir mal Fragen, Podcast mit 2,5 Stunden oder so. Und das waren echt, das war auch die am meisten gehört worden. Das ist Wahnsinn. Aber jetzt ist es halt so, dass ich natürlich nicht so viel erzählen kann, wie ich will, denn das Spiel läuft ja an dir vorbei. Und du kennst ja auch als Moderator, als Kommentator. Fußball ist ja was anderes vielleicht, aber im Basketball, die Szene kommt, die ist vorbei, und da hast du was gesehen. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr erzählen, weil kein anderer sieht es ja jetzt mehr. Und ich hab's dann auch vor Augen, aber die Leute halt nicht. Und das ist echt was super Interessantes, weil man einfach das Wissen, was man hat und die Sachen, die man sieht, jetzt in ein ganz anderes, Format packen muss. Und das, da kommt ein bisschen der Sportler und der Ehrgeiz in mir immer durch. Ich denke so, okay, krass, das will ich jetzt aber auch können. Also ich will jetzt nicht einfach nur irgendwie labern und Hauptsache ich zähle irgendwas, sondern ich gucke halt, ich bin da super selbstkritisch. Und das ist echt mega spannend, dass ich dieses Jahr jetzt hoffentlich, ich habe jetzt erst sehr wenige Spiele gemacht, dass ich noch besser machen kann und da weitergehe. Und es ist echt auch spannend, weil man natürlich auf einmal auch die Spiele, die man sieht, ganz anders sieht. Also früher habe ich, wenn ich League-Best geguckt habe früher, dann hörst du ja mal die Kommentatoren natürlich auf Englisch. Man hätte nie wirklich auch irgendwie einen Anspruch, wie die das machen müssen. Und der Qualität hat man jetzt auch irgendwie nie bewusst. Aber jetzt höre ich ja genau hin. Und manchmal denke ich so, krass, die bieten halt nichts an. So diese Experten sagen immer nur so, oh, das war jetzt ein großartiger Korb. Oh ja, der große mit links vorbei und dann reingelegt. Und ich so, das machen würde, würde ich rausschmeißen bei der Zone. Ja? Also, und das ist halt, das ist echt witzig, weil es wirklich nochmal den einen Horizont erweitert. Ja, und das ist momentan so, was ich halt mache. Ja. Und momentan denke ich auch, es ist vielleicht ein bisschen viel. Jetzt denke ich immer so, hey, macht aber auch wahnsinnig Spaß. Aber ich weiß ja auch, Frau und Kind. Momentan ist eh viel, weil wir das Haus noch umbauen, wo bei meinen Eltern, und natürlich leben wir ein bisschen aus den Kartons, leben wir gerade noch. Dann ist es natürlich auch schwer, wenn man sagt, so, jetzt am Wochenende bin ich ja leider gar nicht da. Ich bin ja bei der Saison, mache 3 Spiele. Was die letzten beiden Wochenenden jetzt schon waren, letztes Wochenende, nächstes Wochenende, Wochenende drauf auch. Aber momentan kann man das noch machen. Und es ist einfach cool. Also macht sehr Spaß und man muss das Eisen ja auch schmieden, solange es heiß ist. Ne?
In jedem Fall. Und ich finde auch gut, was du gesagt hast. Es fehlt ja auch vielen dieses Reflektieren. Und zwar sich selber auch nochmal anzugucken, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht und halt auch mal kritisch sein zu können, weil nur so lerne ich ja. Also ich meine, so funktioniert das ganze Leben.
Ja, es ist ja, ich bin ja als relativ prominenter Typ im Internet unterwegs. Na klar, früher hast du ja mal eine Mail bekommen von irgendjemandem, der einen Artikel hat dir nicht gefallen, hast zurückgeschrieben, ja, erklärt hast, warum du was so oder so geschrieben hast. Naja, entweder hast du dann gemerkt, gut, das ist dem egal, der ist einfach Fan von diesem Spieler oder von dieser Mannschaft und der kann damit nicht umgehen, dass du da jetzt kritisch bist. Aber Leute haben gesagt, ach so, okay, habe ich nicht ganz so verstanden, aber gut, okay, super. Sie sehen das halt ein und sagen, das ist deine Meinung, ich habe eine andere Meinung. Im Netz ist es ja natürlich ein bisschen anders. Oft, da geht natürlich auch viel so einfach ab. Und ist natürlich was die man auch umgehen muss. Ne? Also ich meine, ich habe auch jetzt über die Jahre, ich bin echt in einer guten Lage, weil ich habe jetzt wenig Leute, die da irgendwie so gegen schießen, gegen einen und so, weil muss man schon sagen, man liest das ja wieder schon rechts und links. Ja? Ich bin ja schon jemand, der öfter mal dann auch nochmal kommentiert auf meiner eigenen Seite, auch mit Leuten nochmal interagieren will. Jetzt nicht unbedingt nur die Trolls oder so, aber ne, wenn irgendwer sagt, das habe ich aber so nicht verstanden, warum ist das so und so, warum schreibst du das Blödsinn, dann denke ich mir schon, okay, wenn das eine legitime Frage ist, dann beantworte ich das. Aber es gibt natürlich auch die anderen Sachen, gibt es einfach diese krassen Trolls oder mich in Neid oder so. Und ich tendiere schon dazu, dass irgendwie dann immer noch, immer erstmal zu denken, okay, hat der recht, hat derjenige recht, so, ne? Und manchmal, wenn Kritik kommt und man weiß, da ist ein Kern Wahres drin, aus welchen Gründen auch immer, weil man es vielleicht in dem Moment nicht besser konnte, ja, oder man sich dann ärgert, weil man einfach in der Situation hat man es halt falsch gesehen oder so. Das kann jetzt alles sein, es kann Podcast sein, kann Five sein, kann auch The Zone sein. Dann mache ich das schon meistens mit mentaler Note, so, okay, ne, das ist wirklich nicht, also oft fällt es einem auch selber schon auf, wenn man sagt und man schreibt, man sagt, okay, also da muss ich noch besser werden oder so. Aber man muss, finde ich mal, schon ganz genau filtern und auch immer gucken, von wem kommt sowas. Also ich bin selber extrem selbstkritisch, weiß aber auch genau, dass man betriebsblind wird. Also gerade bei Five zum Beispiel, wenn du es 15 Jahre machst, so, ja, klar, hast du dann nicht mehr, also oder siehst du manche Sachen einfach als gegeben an, die müssen so sein, die vielleicht nicht so sein müssen. Und es ist extrem schwer, das selber aufzubrechen. Und bei uns ist ja nochmal doppelt schwer, weil ich der Einzige bin, der halt Vollzeit arbeitet. Ich arbeite aus dem Homeoffice. Also wir haben nicht wie früher so eine Reaktionskonferenz vorher oder man kann sich nochmal absprechen und sagen, wie machen wir das jetzt, wie entwickeln wir das Thema A oder B. sondern das machen natürlich viel die Freien, oder ich rede ein bisschen Freien per E-Mail, aber man quatscht vom Telefon. Von daher fehlt mir auch so ein bisschen das eigene Korrektiv, was direkt da ist. So. Das Korrektiv ist eigentlich im Endeffekt immer der Konsument. Und wenn der, ich sag mir, okay, wenn die es wirklich scheiße finden, dann wird es nicht so sein, dass sie einfach aufhören zu kaufen, sondern dann wird schon erstmal Reaktionen geben, also ey, das war mal geiler. So. Und da verlasse ich mich natürlich auf die Community irgendwo. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich schon immer genau hingucke, was ich da mache. Und manchmal auch vielleicht zu selbstkritisch bin und mich, also ich zerfleische mich nicht selbst, das nicht. Aber wenn ich manchmal Kommentare kriege und ich weiß, dass so ein, das ist halt wahr irgendwie. Ich weiß auch, warum das vielleicht da in dem Moment nicht so gut lief, wie es hätte laufen sollen vielleicht. Vielleicht sind auch die Umstände einfach, die stellenweise, also gibt es ja ganz banale Geschichten, zum Beispiel, dass ich im Heft irgendwas bricht hier weg oder so. Und du musst in letzter Minute innerhalb von einem halben Tag nochmal 4 Seiten füllen oder sowas. Und du weißt, du hast das schnell gemacht. Natürlich darf das nicht sein, aber da ist irgendwie jetzt irgendein Fehler drin. Oder du, ich mache einen Podcast, es kommt eine Frage, ich habe da irgendwie die Zeit gehabt, das mich komplett darauf vorzubereitet, die Frage. Und ich zitiere irgendwas falsch, irgendeine falsche Statistik oder sowas. Und ich habe irgendwie einfach einen falschen Gedankengang, weil die Zeit gefehlt hat. Klar, das nervt mich halt tierisch so. Und das ist dann wirklich was, wenn du dann sagst, so ein Kommentar kommt und da ist irgendwo Kernwahrheit, das ist wie so ein Dolch ins Herz. Ne? Aber ich finde das auch wichtig, weil man einfach nur so sagst, okay, das passiert mir halt nicht nochmal. So, das ist alles wie im Sport. Ja? Oder generell, glaube ich, im Leben, wenn das nicht weh tut, dann wächst du halt nicht. So. Wenn du den Muskel trainierst, tut er auch am nächsten Tag weh und dann wird es halt nicht, sonst wird's halt nicht besser. Von daher, das ist extrem wichtig. Ich glaube, dass ich habe Glück mit meiner Community so, dass die auch wissen, dass das Feedback erwünscht ist und das auch kommen soll. Und solange das halt kommt, glaube ich, bin ich da auch ganz gut unterwegs. Wenn es aber nicht mehr kommt, ist, glaube ich, dann schon ein kleines Problem.
Wir sind mit einem roten Kopf eingestiegen von dir. Ich glaube, wir steigen jetzt auch mit einem roten Kopf aus. Ja. Ich habe zwei, drei, vier Sachen, die ich unter anderem sehr mag an dir als Typ. Sind unter anderem, und da vergleiche ich dich jetzt mal mit Dirk, weil ihr da bei einer Sache sehr ähnlich seid. Und zwar, ich finde, ihr seid beide sehr demütig und Statussymbole spielen jetzt nicht die größte Rolle in eurem Leben. Und das finde ich, du bist noch sehr auf dem Boden geblieben. Hängt das auch ein bisschen mit der Familie zusammen? Haben dich deine Eltern da einfach mal gut erzogen, um es so auszudrücken, oder?
Ja, das würde ich sowieso sagen. Vielleicht sind Eltern ein bisschen, vielleicht sind sie schon zu bodenständig. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel studiert habe. Dann wussten jetzt, die wussten, ich gehe studieren, die fanden das auch super. Ich war auch der Erste in der Familie, der das gemacht hat. Aber die waren jetzt nie so gesagt haben, also warum dauert das eigentlich so lange oder wieso? Sie konnten mir auch gar nicht helfen in der Beziehung oder so. Und da war ich auch ein bisschen schluderig im Studium, muss ich jetzt da sagen. Also gerade zu Beginn dachte ich so, ja, das läuft schon alles. Und ach, was muss ich jetzt hier? Wie Einführungswoche war ich gar nicht da, da habe ich auch noch Basketball gespielt. In dem ersten Semester ja auch noch. In Wolfenbüttel, da habe ich dann, das habe ich geschwänzt so. Ich schwimme da erstmal so mit. Und im Endeffekt, wie gesagt, ich hätte denen erzählen können, nee, das dauert 10 Jahre so ein Studium, hätten die mir auch geglaubt irgendwie. Ne? Von daher, da hätte ich vielleicht gewünscht, dass da ein bisschen mehr Druck kommt. Aber wie gesagt, wo soll das herkommen? Vater hat bei VW gearbeitet, Mutter auch. Beide klassische Arbeiterfamilien. Und dass die jetzt nicht wissen, wie es an der Uni abgeht, ist ja auch vollkommen klar. So. Aber was ich, glaube ich, echt gelernt habe von meinen Eltern, ist zum einen halt dieses Nüchterne und dieses, vielleicht nicht mega analytisch, aber dieses Verstehen, okay, manche Sachen sind einfach so, da muss man einfach durchpowern, so, ne, dass man sich jetzt nicht irgendwie aufregt und so. Und zum anderen einfach immer zu gucken, warum ist das jetzt so? Ne, weil ich glaube, eine Sache, die wir heutzutage oft haben, in jedem Bereich des Lebens, ist, dass Leute einfach sich so mega reinsteigern in Geschichten und mega auf irgendwelche Sachen versteifen, obwohl es rechts und links klare Anzeichen gibt, dass das vielleicht nicht richtig ist. So. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke meiner Arbeit, dass ich halt immer versuche, so diese Hype-Geschichte mich da nicht so einfangen zu lassen, sondern einfach, klar, ich bin auch begeisterungsfähig, ich kann mich auch für Basketball tierisch begeistern und kann mich für ein Spiel total begeistern, wie der halt spielt und so, aber man muss im Endeffekt immer nüchtern bleiben und ich glaube, das ist was, das Leute auch mir auch anrechnen, dass ich sagen kann, okay, der Typ ist halt ehrlich. Und wenn der Typ sagt, er sieht das so, dann sieht er das so und das ist halt authentisch. So. Und das, meine Eltern sind einfach mega authentisch. Mein Vater hat zum Beispiel, soll ich jetzt gar nicht sagen, aber mein Vater hat keinen rassistischen Knochen in seinem Körper. Ne? Überhaupt gar nicht. Und mein Vater ist auch schon 81 und wenn ich letzten Sommer hier auf meinem iPad irgendwie ein Spiel gucke, Und er kommt vorbei und sieht dann halt Tony Snell, also ein Spieler von Milwaukee Bucks, der mega schwarz, sagte, boah, der ist aber schwarz. So, geht weiter. Ne? Ist halt überhaupt gar nichts Rassistisches dabei. Oder sagt er ihm auch so, ja, der Japs. der war so ein Japs auf der Toilette. Ne? Aber das haben wir mit dem auch mal gesprochen, wo kommst du eigentlich her und so. Und das ist halt einfach, was ich vorgelebt bekommen habe. Einfach dieses offene Sein, weltoffen, ne? Auf jeden zugehen. Wie gesagt, alles irgendwie nüchtern bewerten. Das ist, glaube ich, auch der Menschenschlag hier generell auch in Niedersachsen, der so drauf ist. Und vor allem, dass man sich auch selber nicht so wichtig nimmt. Dabei, glaube ich, das noch viele von meinen Freunden ja auch zu tun gehabt. Also ich bin ja, weiß noch, 7., 8. Klasse bei uns im Gymnasium. Das war also so die Zeit, wo man dann sich jedes Mal immer Sprüche gerückt hat und so. Und die ist bis heute auch so geblieben. Aber vor allem ist es halt, finde ich, immer wichtig, wenn man Freunde hat. Wenn ich meinen Freunden mich unterhalte, wenn wir das Treffen jetzt hier, da geht es halt nie um die Arbeit. Da gibt's halt, ist auch scheißegal, ob ich da jetzt am nächsten Tag nach Dallas fliege zu Dirk Nowitzki. Das sieht halt keine Sau. Also selbst die, die hier Basketball gespielt haben, sieht das halt nicht. Und ich finde, so muss es ja auch immer auch sein. Man weiß, was der andere macht. Und ist auch cool so. Aber man muss immer auch verstehen, muss immer Mensch bleiben. Und ein Trainer hat immer gesagt, weil der war halt damals im Personalwesen, und ich meine, fast mein Schralf, ich finde das ein krasser Job, das Personalwesen, weil ich kann es von VW auch, dass man ja da auch eine krasse Entscheidung treffen muss. Und dann meinte er so, ey, hier habe ich eigentlich nur einen Leiter, den ich mir halte. Er meinte, Mensch bleiben. Immer Mensch bleiben. Es gibt immer Regeln, es gibt immer, ne, Geschichten, an die man sich halten muss und so. Ne, und noch Zwänge, meinte, aber im Endeffekt immer Mensch bleiben. Immer einfach gucken, was die richtige Entscheidung. Und ist halt schwer, glaube ich, oft auch. Aber ich glaube, jeder weiß ja selber, wenn man ein bisschen moralisch irgendwie da halbwegs normalen Kompass hat, weiß man ja, was richtig und was falsch ist. Und so versuche ich da ein bisschen noch mich da durchzuklavieren. Und was den Statussymbol angeht, ja gut, ich habe mir jetzt hier ein iPad Pro liegen, das am letzten gekauft. Da würde ich schon sagen, das war vielleicht ein bisschen teuer. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit Dirk gemeinsam habe oder nicht. Er ist auch jetzt niemand, der eine fitte Karre fährt oder so, aber mir ist einfach am wichtigsten. Also mir bringt das nichts, wenn ich ein teures Auto fahre oder so. Hätte ich gar nicht das Geld für, glaube ich, wenn ich eins fahren könnte. Es gibt aber ganz andere Sachen, die einem, glaube ich, das geben, was viele so suchen, wenn sie sich so ein Auto kaufen oder halt, was weiß ich, was Statussymbole. Ich glaube, da gibt es Family oder halt, bei mir war es lange Zeit der Sport. Sicherlich auch meine Arbeit ein Stück weit. Das gibt mir halt das, wo ich dann abends, ich dann mal sitze, verrückt mal vom Fernseher sitze irgendwann mal, weil dann zufriedener sitzen kann. Und das kann mir, glaube ich, kein Auto geben, keine Villa und keine Yacht. Und wie gesagt, könnte es mir so nicht leisten, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, das sind richtig schöne Schlussworte. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Wir sitzen ja jetzt hier im Hotel am Bahnhof. Also wenn es ein bisschen lauter war, alles absolut zu entschuldigen. Und ich würde mal sagen, einfach nur echt. Und vielen Dank.
Ach, nicht zu danken. Kein Thema.
Vielen Dank, André, an dieser Stelle nochmal. Ich wünsche euch jetzt eine geniale Woche und go for it, dein Head Coach Marc.